Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Guten Tag, liebe Filmfans.
Das ist immer so schön, wenn Gäste so einen energischen Einstieg wählt.
Nee,
das
ich habe so richtigen Schreck gekriegt.
Schreck gekriegt?
Was ist what's happening?
Er ist laut.
Oh mein Gott.
Ja.
Na?
Vielleicht sind die anderen auch aufgewacht.
Ja, nee,
ich wollte mal so wie 98% aller YouTube-Streamer irgendwie so ein bisschen, die irgendwelche Filme total aufgeregt vorstellen, wo ich denke, so Dicker, jetzt komm noch ein bisschen runter, bevor du über den Film redest. Komm noch ein bisschen runter jetzt.
Ja, ist halt das Game, ne? Also das Algorithmus und so musst du es leider machen, damit du dann auch entsprechend Reichweite kriegst.
Cruisen wie am Game vorbei, seit 6
Wochen. Dahingehend so. Schon, also was Social Media und das angeht, auf jeden Fall.
Ja, ja, klar. Ja, müssen wir was ändern. TikTok-Challenge, würde ich sagen. Fangen wir damit an.
Challenge gleich.
Fangen wir mit einer TikTok-Challenge an. Nora, okay. Du bist doch am Puls der Zeit.
Mhm.
Lange nicht hier gewesen. Schönen guten Tag. Nora ist da.
Hallo.
Ja. Herzlich willkommen.
Hi. Ragebait müsst ihr machen. Das würde bei euch gut klappen. Weil
Ragebait?
Ihr so mega-mäßig am Start seid, ja.
Erklär mal, was macht man da? Das kann ich bestimmt gut.
Ragebait ist einfach Content erstellen, der auf jeden Fall die Leute dazu bringt, sich aufzuregen, sodass sie sich in den Kommentaren lauthals in Interaktion aufregen. Dadurch, dass Interaktion in den Kommentaren ist, hast du eine hohe Reichweite automatisch, weil jede Plattform denkt, da ist viel los, das muss noch mehr Leuten ausgespielt werden. Bestes Beispiel ist diese Nara Smith, die so, today I decided to make my own chewing gum, so I went to the park and got some. So, und die macht halt alles selbst from scratch und redet so leise und nervig und alle regen sich nur darüber auf. Das ist so das beste Beispiel dafür.
Mhm.
Man muss Leute bewusst also mit dem Content aufregen.
Richtig,
machen das
stänkern.
Nicht die meisten unserer Podcast-Kollegen?
Ist das so?
Mit ihrem Content? Ja, klar.
Bewusst
oder meinst du, die meinen das ernst?
Ich befürchte, die meinen das ernst.
Echt? Du meinst WQF und hier Filme rezensieren wirklich so Filme?
Ja.
Ich dachte, das wäre ironisch. Ist nicht ironisch?
Dann ist es an mir vorbeigegangen, ey. Keine Ahnung.
Mensch, dann seid ihr wirklich so amateurhaft.
Amateurhaft.
Wir dachten, das wäre ironisch.
Weil wir so professionell sind. Ja, nee, steht bei uns ja drauf.
Ja.
Also, wir hatten, glaube ich, nie den Anspruch, dass das wirklich...
Das sowieso. Aber die machen das, um Leute aufzuregen, damit die Kommentare belebt werden. So weit habe ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Das ist smart von euch.
Nee, aber das siehst du ja eben an den Überschriften bei YouTube, ne? Was dann der Spruch, der dann dasteht und so. Das ist natürlich, das zielt genau auf sowas ab.
Mhm. Müssen wir mal unsere kreativen Untertitel vielleicht mal umbenennen. Der schlechteste Film der Welt.
Ja, ja. Tatsächlich.
Ja.
Genau,
also wenn du dann noch reinpackst, so diese Listicle-Sache halt, ne, so die 5 schlechtesten Filme der Welt und der erste wird euch völlig überraschen, das ist tatsächlich die Nummer, wie du dann den Algorithmus abgreifst.
Ja. Listicle heißt es?
Listicles sind diese halt
Shake
die 5, 7,
show me what you're working with.
So, die 5 Gründe für das und das und so.
Okay, interessant, nie gehört das Wort. Wieder was gelernt hier von dem Lee.
Tja.
Achtung, ich greife zur Flasche, nichts passiert.
Kurze Erklärung, Guess hat einfach eine offene Glasflasche auf dem Tisch, neben seinem Computer, neben seinem dicken Hefter, der ungefähr genauso groß ist wie er, neben seinem Telefon, neben dem Mikro. Das geht nicht, die fällt um die Flasche, Bruder, ich kann es nicht
ertragen. Offene Getränke neben Technik
wirklich.
Und so.
Living on the edge,
ja,
ich
ist
nur.
Wirklich so.
Living on the edge.
Macht mich fertig.
Ja, ist bisher immer gut gegangen.
Aber ist doch schön, dass du hier ein bisschen unter Adrenalin vom Mikrofon sitzt, das kann nicht schaden. Aufgeregtes Punkteraten und so, ja, das macht gerade ein bisschen spannender.
Ja, los geht's.
Ja, Nora und ich haben ja heute noch ein bisschen Tour, ja. Wir gehen ja zu quasi John Williams.
John Williams 2.
Vertretung, ja.
2.0.
So ein bisschen wie beim Robinson Club, wenn so Dua Lipa angekündigt wird heute Abend in der Performance und dann kommt so die Cousine vom Hausmeister.
Boah, weißt du noch damals beim Splash, als Method Man Redman kommen sollten und dann kam
Curse war das, ja.
Curse kommt auf
Stimmt,
die Bühne und sagt,
da war ich auch.
Ja, das war so
hallo.
Das war aber,
die sind bei einem Grillfest, deswegen trete ich jetzt auf.
Das ist
was?
Geil, Alter.
Alter.
Ja, aber wir sind da schon vorher gegangen, weil das haben die tatsächlich schon ein paar Stunden vorher angekündigt, dass sie nicht kommen werden. Haben wir gesagt, okay, fuck it.
Aber Curse als Ersatz Curse, für Method Man und Redman, das war das Schlimmste.
Das ist wirklich hart, Alter. So wie wenn Dennis und Dave uns vertreten würden. Ey, was, wohin,
stell dir mal vor, das wäre ja absurd.
Das wäre super absurd.
Also ganz ehrlich, würde auf gar keinen Fall klar gehen.
Wo kämen wir denn da hin, wenn da jeder daherkommen könnte? Die kann man ja auch nicht mal als Padawane bezeichnen. Das sind die Padawane von den Padawanen.
Paddelwanen.
Ja, Paddelwanen. schweige denn ausgebildete Jedis. Ja, es könnte lustig werden heute.
Oh, ja.
Meinst du?
Ja.
Mir ist jetzt schon warm.
Dabei haben wir gar nicht so viel auf der Uhr, weil wir müssen ja zum Vertretung vom Williams.
Ich habe das vorhin erst noch einem Kollegen erzählt. Es ist richtig gemein, dass die das auch so kurzfristig erzählt haben und dass es ja trotzdem stattfindet. Kannst du die Tickets auch nicht zurückgeben? Nee. Also wir gehen natürlich trotzdem hin,
ja.
Aber es ist schon so ein bisschen so, ja gut, jetzt kommt halt irgendwer und dirigiert, klar, Philharmoniker, klar, in der Philharmonie, irgendwie geil. Aber John Williams selbst wäre natürlich
ja, na klar, also
Highlife gewesen.
Also derjenige, der das ursprünglich auch angeleiert hat, ist ja...
in der Philharmonie.
Ja, das ist in der Philharmonie.
Deswegen ist er doch so schnieke, Junge.
Jetzt habe ich verstanden. Schnieke, ich habe mein Hemd angezogen heute, weil ich dachte,
aber
ja gut,
ich komme
jetzt nicht mit Jogginghosen.
Ja, ja.
Mein
also der Zuhälter-Look, so, der wird immer vollständiger.
Aber ich liebe das, okay, wenn er sich so schick macht. Das ist voll schön. Guck, wie hübsch er ist.
Wenn jetzt beim nächsten Mal... Lee lacht deine Aussage
aus. Nein, guck, wie hübsch er ist, ja.
Ist doch
ich wär auch sofort aufgefallen.
Oder?
Aber dass er gesagt hat, ich transformiere mich immer mehr zum Zuhälter, hast du nicht mitbekommen.
Das habe ich immer weggehört.
Mit jedem Kleidungsstück und jedem Utensil. Wenn nächstes Mal noch so eine Goldkette dazukommt...
Auf jeden, Alter, komm schon.
Letztes Mal hat er gesagt, ich sehe aus wie aus so einem Guy Ritchie-Film. So einer von diesen Hehlern, so, die so mit Fernsehern und so irgendwie dealen.
Ja, ja, klar.
Von diesen Sidekicks. Ich weiß nicht, ob das Kompliment ist, Alter.
Weiß ich nicht, Digga.
Weiß ich auch nicht.
Ach, schön.
Ja, da müssen wir heute noch hin. Insofern werden wir hier in Medias Res gehen oder habt ihr noch irgendwas Cooles? Ja, dich müssen wir, glaube ich, nicht mehr vorstellen.
Mm-mm.
Du warst ja, glaube ich, unsere erste Gästin überhaupt in diesem Podcast. In Folge 4 oder so.
Stimmt, ja. Ich glaube auch. Ich
also, die erste. Ja.
Aber ich weiß nicht mehr, wie oft ich schon bei war. Ich glaube nicht so oft. 3-mal jetzt vielleicht. Also ich glaube, das ist jetzt mein 3. Mal trotzdem.
Nee,
ich glaube
nicht.
Oft,
du hast
doch
mal mit Isa alleine eine Episode gemacht, wo wir nur da saßen und reingeschrieben
haben. Wo wir so
haben.
Getan haben, als seien wir ihr.
Ja, ja.
Ja, ja, aber stimmt. Es ist trotzdem erst das 4. oder das 5. Mal. Also,
ja, ja,
also oft war ich wirklich nicht wie eure anderen Gäste.
Nee, also gemessen daran, wie lange wir das schon machen, bist du wirklich, machst du dich rar.
Mhm.
Ja.
Ja. Aber du bist die erste und die letzte Gästin, weil wir hören jetzt auf.
Ja, genau.
Der Episode.
Tada!
Tschüss,
jetzt ist
vorbei.
Es raus.
Ja.
Für Sie.
Haben wir jetzt mal so gedroppt und deswegen jetzt hier meine letzte eigene Rezension. Ja. Habe ich mir natürlich was Besonderes
ausgesucht. Du musst schnell sagen, dass Spaß war. Ironie vermittelt sich nicht, du weißt.
Ist das so wie
oder
bei Kindern?
War das
ich
jetzt
muss das auch, ich muss das auch in Wien lernen, wo Isa mich jedes Mal aufgeklärt hat, Kinder verstehen keine Ironie.
Ja, ja, ist wirklich ganz schlimm. Die fragen dann, meinst du, das, Mama, das war doch gar nicht toll.
Ja, ja, eben.
Ja, ja. Nee, natürlich nicht.
Ja, ja, eben.
Aber
genau.
Mein Sohn fragt mich inzwischen, Mama, war das ironisch?
Oh,
und dann kann
nice.
Ich sagen, ja oder nein.
Sehr schönste.
Wenn er sich nicht sicher ist.
Das cool. Wort ironisch den Kindern beizubringen in einem jungen Alter ist natürlich, ist nicht so dumm.
Ja. Mal gucken, ob das lange anhält oder nicht. Aber erstmal klappt's.
Ja, ich war auch von der kleinen Juju, war ich sehr beeindruckt, was die für einen Wortschatz hatte.
Ja, die ist krass.
Die blättert in so einem komischen Prospekt und ich sag so, und, was ist da so Interessantes drin? Da sagt sie so, hier ist ein Museum. Ich so, die ist 2, woher kennt die das Wort Museum, Alter?
Ja, die gehen oft so ins Museum, da ist doch das Museumsquartier auch, da ist ein süßes Café auch, wo wir zusammen essen.
Geht man mit 2-Jährigen, geht man ins Museum?
Na klar, es gibt richtig geile Kinderausstellungen in Wien.
Echt?
Gerade in Wien.
Auch hier so in Berlin das Technikmuseum, stimmt. Alter, ist voll interaktiver
Spektrum.
Shit und so, ist ziemlich geil.
Also ich bezweifle, dass ich mit 20 Jahren das Wort Museum kannte, aber gut, vielleicht ist das eine andere Generation.
Andere Zeiten.
Du nur so Slivovitz.
Ja, Slivovitz kannte ich.
Aber
mit
sag mal,
2.
Ich hatte so eine, als ich ganz klein war, so mit 4 Jahren hatte ich so eine Catchphrase und die kam immer mega an. Das war immer der Mega-Brüller im Restaurant.
Ja.
Weil ich hing ja im Restaurant mit meinen Eltern, waren ja Gastronomen und so. Und die Gäste kannten mich natürlich, ich bin ja so und so von dem Chef und so bla und her und her. Und immer wenn sie mich gefragt haben, hast du schon eine Freundin, habe ich eine Sache auswendig gelernt und das war ein Brüller.
Los geht's.
Nee, ich genieße mein Junggesellenleben.
Wenn das ein 4-Jähriger sagt, ist schon cute.
Ja, ja. Und ich habe immer als 4-Jähriger gesagt, ich genieße mein Junggesellenleben. Und dann immer alle so, ha, 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 ha.
Ist schon cute.
Ja.
Obwohl es eine sexistische und übergriffige Frage ist. Aber okay, wenigstens antwortest du witzig.
Hätte ich den auch sagen können, aber das wäre nicht so witzig gewesen wie meine.
Boah, wie geil wäre die Catchphrase aber, wenn du dann gehabt hättest, das ist sexistisch und übergriffig. Bitte lass das.
Ich bezweifle, dass es in den 70ern diese beiden Worte überhaupt gab. Also insofern, sexistisch und übergriffig, glaube ich, gab es damals nicht.
Mhm.
Alright, so.
So, aber das heißt, wenn du jetzt gleich loslegen willst, haben wir ein bisschen Zeitdruck oder also gibt's?
Nee, wir haben keinen Zeitdruck. Wir können hier, glaube ich, ganz bequem essen gehen und so und können dann gemütlich zum Konzert gehen. Insofern, wir haben jetzt keinen Zeitdruck, dass wir jetzt hier Gas geben müssen.
Weil du gefragt hast, ob wir noch was zu erzählen haben. Ich hätte nämlich was.
Oh.
Oha.
Also es klingt jetzt nach einer mörderspektakulären Einleitung, aber ist eigentlich null spektakulär. Es war nur ein bisschen nervig.
Ach so.
Ja, ich muss einen neuen Ausweis beantragen. habe ich festgestellt, als ich meinen Führerschein umtauschen musste. Das ist alles, man wird dann ja aufgefordert ne, von der Behörde, kriegst einen Brief und dann heißt es, mach einen Termin und dann kriegst du aber irgendwie halt in einem halben Jahr einen Termin, wenn du den irgendwie auf dem normalen Weg machst. So, und als ich dann meinen Führerschein, meinen neuen abgeholt habe, hieß es übrigens, die Ausweise ist abgelaufen, den müssen sie auch umtauschen. Oder halt einen neuen beantragen. Mhm. Habe ich gleich einen Termin bekommen, der war jetzt diese Woche und dann hieß es halt, musste neue hier diese biometrischen Passbilder mitbringen und so, ne? Dann bin ich hier erstmal irgendwo hingerannt, um biometrische Bilder zu machen.
Nein, du bist nicht einfach irgendwo hingerannt. Das geht doch nicht mehr.
Wie?
Okay, erzähl weiter, entschuldige, ich wollte dein
Aber gibt es diese Fotoautomaten nicht direkt in dem Rathaus oder je nachdem, wo du verlängerst, dann?
Gibt's auch, natürlich.
Weil da habe ich nämlich letztes Mal, glaube ich, spontan.
Wollte ich mich halt nicht drauf verlassen, zumal die mich auch extra darauf hingewiesen hat, als ich den Termin bekommen habe, ne, bringen sie neue biometrische Passbilder mit.
Muss vorbereitet sein, okay.
Also habe ich hier geguckt, wo ich in der Nähe biometrische Passfotos machen kann, habe das gemacht. Ist das so ein Optiker? Und da fand ich das Prozedere schon ein bisschen strange, weil der meinte, das Bild wird gemacht, dann wird das online von der Behörde gecheckt, ob das den biometrischen Standards entspricht. Und nur wenn das durchgewunken wird online über irgendeine AI, dann werden die Dinger ausgedruckt. Und er meinte, so kann halt quasi nichts mehr schiefgehen. Ich so, okay, cool. Schönes System. Also ja, Nachteil ist, die Kosten dafür werden natürlich an den Kunden weitergeleitet, sodass du dann halt irgendwie 11 Euro zahlst für fucking Passbilder. Hab das alles schön gemacht, auch extra dachte so, ja okay, neues Passbild und so, kannst ja mal ausschlafen an dem Tag, damit du nicht komplett verheizt aussiehst. Ne? Hab dann auch Bilder gemacht, wo ich ganz okay aussah, dachte so, ja okay, kann man lassen so für die nächsten 10 Jahre oder wie lange so ein Ausweis hält. Hab dann diese Bilder mit nach Hause genommen, bin am nächsten Tag hin zu diesem Termin. Und natürlich, wie es so ist, ich voller Stolz mein Passfoto da hingelegt und die so, nee, das können wir so nicht akzeptieren.
Was?
Ich so, bitte, was? Warum das denn jetzt? Und die so, ja, da ist so ein leichtes Fading im Hintergrund. Ne? Also den grauen Hintergrund, diesen Backdrop, den er da runtergezogen hat, durch den Blitz, den er darauf geballert hat, war da so ein leichter Verlauf drin.
Okay, und das wird schon nicht akzeptiert.
Und ich so, ey, was ist denn das jetzt für eine Grütze? Weil der Typ hat mir da riesenlang einen erzählt, dass das abgeglichen wird und so weiter und dass das quasi nur in einer von 1000 wird dann da abgelehnt und so. Und ich so, das ist ja super, habe ich jetzt einen Jackpot oder was? Was machen wir denn jetzt? Die so, naja, jetzt können wir hier Bilder machen. Hat die halt direkt daneben so einen Automaten, wo du dann in so einen Spiegel guckst. Und die so, naja, nehmen Sie mal die Mütze ab, weil ich natürlich dann am Tag danach, ne, ich musste nachts noch irgendwie 2 Filme gucken, nachdem wir im Kino waren und so.
Okay.
Das komplette Gegenteil von ausgeschlafen. Und die so, naja, nehmen Sie mal die Mütze ab, wir machen jetzt hier ein Foto. Ich so, oh fuck, Alter. Echt völlig verheizt, nimm dann die Mütze ab, hab hier oben auch noch schön so einen fetten Abdruck von der Mütze. Mach dieses Foto und sie so, naja, sieht aus, als hätten sie jetzt da oben eine Narbe. Ich so, tja, ja, wir können doch noch 5 Minuten warten. Ich so, das in 5 Minuten passiert da nichts. Ey. Das ist
warten
jetzt
5 Minuten,
so.
Bis die Narbe weg ist.
Ja, deswegen, ja, mein neues Passbild ist jetzt richtig schön verheizt mit so einem fiesen, blöden Strich da oben.
10 Jahre lang.
Ja, Mann.
Nice.
Scheiße.
Und ich hab's dann einfach akzeptiert. Ich dachte, ja, okay, fuck, Alter. Fuck my life, dann ist das jetzt halt so.
Weil seit Mai gibt's nämlich wirklich diese neue Verordnung. Deswegen habe ich das gleich klingeln hören, als du angefangen hast. Die dürfen eigentlich nur noch so digital übertragbare Bilder nehmen.
Ja, die sind da gerade in der Umstellung, weil diese digitale Sache greift ab 1.7. Oder 31.7. Jedenfalls jetzt im Juli irgendwann. Und jetzt sind wir gerade in so einer Übergangsphase.
Okay, und deswegen war es noch
ab dann nur noch
so
digital.
Okay,
ja. Aber eben jetzt, wo ich das auch weiß, Alter, weil die Nummer hat dann natürlich nochmal 6 Euro gekostet,
naja, klar,
ne, die Bilder dort vor Ort zu machen. Aber dann dachte ich auch so, ja geil, ey, das mache ich das nächste Mal auf jeden Fall direkt so.
Ja, klar.
Weil da brauchst du nicht im Vorfeld rumhasseln und gucken, wo kann ich überhaupt diese scheiß Bilder machen. Machst dann welche, die fast das Doppelte kosten, um sie dann noch abgelehnt zu bekommen. Ey, die ganze Aktion war so für den Arsch.
Bruder, ist original, komm rein. Ja. Ist alles abgeklärt. Mit Regierung.
Ja, deswegen Spaß mit Berliner Behörden.
Nice.
So viel dazu.
Ja, cool. Ja, ich glaube, meiner ist noch ein paar Jahre gültig. Aber
ich habe dann halt gemerkt, weil mein Schweizer Ausweis ist halt auch schon ewig abgelaufen. So, und ich habe dann halt gemerkt, okay, fuck, ich habe gerade keinen gültigen Pass.
Mein Bruder hat mich bei der letzten Pokerstation darauf aufmerksam gemacht, dass mein TÜV abgelaufen ist mittlerweile. Das habe ich auch nicht mitbekommen. Also.
Ja, aber da hat man ja auch noch so eine Kulanzzeit, ne? Von wie lange geht das?
3 Monate oder so?
Ja, ist nicht lang. Ja.
Irgendwie sowas. Ja, muss ich mich mal drum kümmern. Okay.
Bürokratie-Talk.
Ja, voll, der Bürokratie-Podcast.
mit Gess und Lee.
Sag mal, machst du eigentlich noch deinen Fußball-Podcast?
Nee, den haben wir aufgegeben, weil es so schwerig Mit dem Sprechen, nee, es war so schwer, immer für drei Mann einen Termin zu finden, an dem wir alle drei konnten. Deswegen.
Ach, daran ist es gescheitert. Ja, ja. Wie viele Folgen waren es insgesamt?
Boah, keine Ahnung. Ich war ja dann auch nur so Zweitbesetzung, weil wir hatten ja eigentlich einen Kollegen, der dann zu Hertha selbst gegangen ist, der jetzt sehr erfolgreich, sehr entertaining Hertha TV macht.
Okay.
Aber ich habe das, glaube ich, nur, keine Ahnung, 20 Folgen gemacht, wenn überhaupt.
Immerhin.
Mhm.
20 Folgen durchgezogen.
Ja.
Na gut, ja, für einen Fußball-Podcast sind wir hier auf jeden Fall.
Nein, da bist du hier falsch.
Sind wir hier, haben wir zu wenig Skills.
Ja, viel zu viel Scheißverein.
Wir sind so eine Erfolgspoker, ja. Wenn die dann im Viertelfinale stehen, sagen wir, ja.
Ja.
Jetzt schalten wir mal ein.
Es gibt wenig, worüber ich weniger weiß als Fußball.
Nee, bei dir weiß ich es gar nicht, aber du bist, wenn dann eher so Bayern-Fan tatsächlich auch, ne? Ich kann mich erinnern, dass wir oft so bei so Bayern-Spielen, wenn dann waren, so.
Das ist tatsächlich so eine Grundschulengeschichte. Ich war halt, seit der Grundschule war ich halt FC Bayern-Fan. Mhm. Und
ist einfach passiert, ja.
Hab so die Aufkleber und so hin und her, immer wenn da FC Bayern drauf, habe ich gesagt, hier ist meine Mannschaft. Und damals waren noch hier so Rummenigge und Breitner und so waren halt bei Bayern. Und das ist irgendwie haften geblieben. Und die sind ja auch nicht schlecht. Ich drück's mal so aus. Insofern.
Ja, ist schon okay.
Ist auch cool, wenn man mal eine Mannschaft anfeuert, die auch ab und zu mal in der Champions League spielt und so, anstatt jetzt hier Pfaffenheim oder so irgendwie ein Fan zu sein. Ja, weiß ich, ey. Nichts gegen die Pfaffenheimer unter der Hörerschaft.
Um Himmels Willen.
Wir lieben euch.
Natürlich.
Aber euer Fußballverein ist scheiße. Okay.
Ich kann da null mal mitreden, Alter. Ich weiß gar nichts über Fußball.
Hast du noch nie aktiv gespielt irgendwie?
Nee.
Also jetzt, ich rede jetzt nicht von Kreisliga. Ich meine jetzt irgendwie so, keine Ahnung, privat mal irgendwie mit Kumpels.
Ja, aber halt auch da gemerkt so, dass ich habe da null Talent, Alter.
Krass, okay.
Also ich habe ein Ballgefühl, aber das war es dann auch schon. Aber so, ich habe dann angefangen, Blocks zu stellen im Fußball und so, Alter. Meine Freunde haben sich kaputt gelacht.
Okay.
Das Rebound. Darfst du halt nicht im Fußball offensichtlich.
Ja.
Ja, finde ich eigentlich schade, weil das würde das Spiel schon verbessern, glaube ich.
Ist ja nicht dynamisch genug.
Aber ich denke mir auch so oft, wenn ich dann irgendwie Fußball gucke, warum gibt es da nicht sowas wie eine Shotclock im Basketball?
Das fragen sich sehr viele, ja.
Ja,
dann,
wirklich?
Gibt es kein Zeitspiel, ja.
Hm. Ja, eben. Also, weil dann muss halt was passieren und dann hältst du das Spiel auch interessant. Also,
ja, ja, klar, dieses Zeitspiel ist auch so ziemlich das Nervigste an dem Sport, definitiv, wenn die dann.
Ja, und deswegen gehen dann halt Spiele 0-0 aus oder. Ja, eben 3-0 so, weil schnell irgendwie alle gefallen und dann stellen sie sich hinten rein und nichts mehr passiert. So, ja, super, ey. Mörderspannendes Spiel.
Ja, stimmt schon.
Es kann ja trotzdem spannend sein, auch wenn es ein 3-0 ist, um Himmels Willen.
Ja, es gibt ja auch die anderen Beispiele.
Von ja, Spielen, aber es macht doch schon mehr Spaß, so ein Spiel, wenn viele Tore fallen, oder nicht?
Ja, es muss nicht sein. Es gibt auch Spiele, da fallen keine Tore und die sind trotzdem Achterbahn der Gefühle, alles rauf und runter.
Weil das fast Tore.
Gibt's alles, ja, gibt's alles. Gerade wenn dann viele vergebene Chancen sind oder keine Ahnung, einer hat eine Ecke nach der anderen und du denkst so, Bruder, warum geht der scheiß Ball nicht rein? Kannst dich trotzdem aufregen. 0-0 kann auch ein aufregenderes Spiel sein als ein 1-2, auf jeden Fall.
Ja, okay. Aber wenn es halt irgendwie 26-30 ausgehen würde.
Na, das wäre dann auch wieder was anderes. Also ja, das ist dann so Basketball-Handball-mäßig, aber...
Das wäre aber, da hätten die in der Verteidigung ein bisschen komische Sachen gemacht.
Ja, aber unsere Torfeierlieder sind ja viel zu lang. Da müssen wir die ganze Zeit nur Lieder singen. Einfach.
Da muss man kürzen.
Ja. Naja, aber jetzt stell dir mal vor, du hättest halt irgendwie 2 Minuten, um zumindest einen Torschuss zustande zu bringen. Dann wäre doch viel mehr Druck auf der Nummer.
Das wäre aber, ich meine, du darfst nicht vergessen, bei Basketball, das Feld ist ja viel kleiner so.
Ja, deswegen sage ich ja nicht 24 Sekunden, sondern halt eben 2 Minuten.
2 Minuten beim Fußball, die wären, glaube ich, fertig nach 30 Minuten, oder?
Hm. Ja, das gehört ja bei manchen Trainern auch zur Taktik dazu, das eben hinauszuzögern oder zweite Bälle sich holen und so. Also jeder Trainer.
Klar würde sich das Spiel taktisch verändern, aber es wäre halt, glaube ich, zum Zuschauen, zumindest aus meiner Perspektive, sehr viel interessanter.
Ich glaube, es wäre dann wie ein anderes Spiel fast, weil ja, dann jeder anders rangehen müsste.
Liebe FIFA. Die Richter hat hier einen Vorschlag in den Ring geworfen.
Ja, vielleicht, aber Schweizer in der FIFA, da haben die ja schlechte Erfahrungen.
Ja, da hast du was. Ich weiß nicht, ob sie da hinhören. Da ist was Wahres dran, ja, okay. Gut.
Ja, lieber nicht.
Dann, Filme oder was?
Ja, reden wir über irgendwas, wo wir uns ein bisschen besser verstehen, nämlich Filme.
Mhm.
Und ich habe einen Film mitgebracht. Einen Regisseur, den ich mal eine Zeit lang als mein Lieblingsregisseur tituliert habe.
Oha.
Mal gucken, ob er drauf kommt. Der fing an, legendäre Musikvideos zu inszenieren und hat da etliche auf der Pfanne. Patrick Swayze, She's Like the Wind. Sting, Englishman in New York. Paula Abdul, Straight Up. Madonna Vogue, großes Video. George Michael Freedom, das Ding mit den Topmodels. Michael Jackson, Who Is It? Und jetzt ihr. Who Is It?
Kein Gehirn dafür, du weißt.
Fuck, das weiß ich doch.
Nora bewirbt sich für das nächste Bash.
Also es ist nicht Spike Jonze.
Nee. Der hat auch Musikvideos.
Ja, aber der hat halt mehr Björk und sowas gemacht.
Ja, das Drop ist, glaube ich, von ihm Farsight und so.
Ja, und ein paar Daft Punk Videos und so. Ja, genau, ja. Stimmt, das Drop-Video, sensationell. Ja.
Das ist mehr Genre als, naja, als der, den ich meine. Der war schon huge.
Aber gerade das George Michael Video, Alter, das weiß ich doch. Fuck, wer war das denn?
Menschlich.
Ja, schlecht, ne? Ja, sag's.
David Fincher.
So.
Fucking David Fincher.
Ja, Mann.
Und ein einziger Spielfilm fehlte mir aus seiner Filmografie. Und jetzt habe ich sie zugemacht und habe sie geschlossen und habe diesen einen Film, der mir gefehlt hat, jetzt nachgeholt. Nämlich aus dem Jahr 2011. The Girl with the Dragon Tattoo habe ich mir angeguckt.
Mhm.
Und ja, und das ist die amerikanische Version der schwedischen Trilogie nach der Vorlage von Stieg Larsson. Nämlich die Verblendungstrilogie 2009, die ja auch Noomi Rapace sehr groß gemacht hat. Und hier hat sich David Fincher praktisch an den gleichen Stoff gemacht, hat gesagt, geiles Ding, will ich auch verfilmen. Habt ihr gesehen?
Mhm, ich war auf der Premiere.
Du warst sogar auf der Premiere? Mhm. Du feiner Herr war auf der Premiere. Hast du auch gesehen?
Ich glaube nicht. Ich bin wie immer nicht sicher.
Bist du nicht sicher?
Aber ich glaube, ehrlicherweise, all dieses Verblendung, Verdunklung, Vermissung-Ding habe ich damals intolerant wegignoriert.
Hast du wegignoriert?
Ja.
Nee, ich hatte schon tierisch Bock, weil von Fincher und eben also in dem Zeitraum habe ich halt dauernd die Einladung bekommen für die ganzen Premieren und es war schon cool aufgezogen, die waren auch alle da.
Ich habe auch so ziemlich jeden Fincher-Film im Kino gesehen, aber der irgendwie ist der durchgeflutscht, wahrscheinlich auch.
Wahrscheinlich meinetwegen, weil ich gesagt habe, nee, lass mal nicht gehen.
Ja, das war unsere Kinohochzeit. Aber es kann auch sein, dass ich, weil ich auch vorher schon die schwedische Trilogie gesehen habe, gesagt habe, so jetzt wissen die gar nicht, ob die, und ich habe ja mitbekommen, dass die nicht wissen, ob die weiterdrehen, so weißt du, und dass das ja als Trilogie ursprünglich angesetzt war und dass nicht klar war, ob hier ein zweiter oder dritter Teil kommt. Und das war mir schon so, weiß nicht, Digga. Und deswegen habe ich ihn, glaube ich, auch so aufgeschoben.
Mm.
Dabei haben wir hier einen großen Drehbuchautor, der neben Stieg Larsson als Autor gelistet ist, nämlich Steve Zaillian. Und das ist einfach mal der Drehbuchautor von, hören wir wahrscheinlich heute Abend, Schindlers Liste.
Mm-hmm.
Gangs of New York, American Gangster, Mission Impossible, den ersten Teil, hat er auch geschrieben.
Mm-hmm.
Und den habe ich mir jetzt angesehen, den Film. So, Daniel Craig, kennen wir alle, muss ich nicht mehr vorstellen, spielt Mikael Blomqvist. Das ist ein Journalist, der am Anfang des Films vor Gericht eine herbe Niederlage erlitten hat, weil der wollte so einen windigen, mächtigen Unternehmer zu Fall bringen. Und wurde auch vor Gericht, also der Unternehmer wurde vor Gericht reingewaschen und Blomqvist landet dann als großer Verlierer halt in der Presse, so von wegen so, ja, schuldigt hier irgendwelche Leute an und ohne Beweise und ist halt so der große Loser. Und um sich so ein bisschen zurückzuziehen, nimmt er dann den Auftrag und die Einladung der vermögenden Familie Wanger auf. Die laden nämlich ein, die leben auf so einer abgelegenen Insel in Schweden. Er fährt dann erstmal raus aus Stockholm, wo dieser Hexenkessel da ist um seine Person. Und wird dort empfangen vom Patriarchen Henrik. Der wird gespielt von Christopher Plummer. Lustigerweise nicht neulich schon, also bei All the Money in the World. Und der bekommt jährlich an seinem Geburtstag eine schwarze, eingerahmte, gepresste Blume geschickt. Und das ist ein Geschenk, was früher mittlerweile bei einem unglücklichen Ereignis in der Vergangenheit verschwundene und für tot erklärte Nichte ihm immer geschenkt hat.
Mhm.
Und nachdem sie für tot erklärt worden ist, was schon 30 Jahre her ist, kriegt er halt ständig jedes Jahr diese Blume und er will endlich rausfinden, was es damit auf sich hat und engagiert deswegen den Journalisten. Zudem lockt er den Journalisten Blomqvist nicht nur mit Geld, sondern er sagt auch, er hat Insider-Infos von dem besagten Unternehmer, der Blomqvist halt in Verruf gebracht hat.
Mhm.
Weil der hat nämlich mal für ihn gearbeitet und er hat halt Beweise, wie er ihn halt wirklich zu Fall bringen kann vor Gericht und nicht halt als Verlierer dasteht. Und Blomqvist lässt sich dann darauf ein, sagt aber irgendwann, dass er Hilfe braucht. Und zu Hilfe, nämlich an seine Seite gestellt, wird die junge Lisbeth Salander. Die lernen wir auch schon im Film kennen. Die ist eine Hackerin, ist sehr fit am PC, aber sozial auch nicht sonderlich zugänglich. Die wird anfangs gezeigt, also wie sie sich nach einem sexuellen Übergriff oder nach mehreren sexuellen Übergriffen an ihrem rechtlichen Vormund ziemlich hässlich rächt. Also das wird hier auch nochmal irgendwie in diesem Film demonstriert. Aber sie halt als Person ist ja sehr präsent auch in der Presse. Also das hat man schon mal gesehen. Das ist Rooney Mara mit vielen Piercings, hat eine wilde Frisur, hat Tattoos, ist immer schwarz gekleidet. Was ist jetzt schon wieder?
Eine wilde Frisur hat sie, ja, ja.
Hat schon eine wilde Frisur, oder nicht? Hast du schon mal so eine Frisur gehabt?
Das macht sie natürlich gleich wild, weil ich noch nie so eine Frisur hatte, ja.
So Undercut.
Hast du
Nein,
die schon mal gehabt?
Die ist natürlich viel wilder als Lisbeth Salander, auch wenn er nicht die Frisur von ihr hat, das will er damit sagen.
Quatsch, ich finde es nur lustig, dass du die als wild bezeichnest.
Naja, eine konservative Frisur ist jetzt auch nicht.
Nö.
Ich hätte mich jetzt bei John Williams die Haare wahrscheinlich anders geföhnt als die Lisbeth in dem Film. Ja. So, schwarze Klamotten, Rooney Mara spielt die Dame. Und jetzt forstet sich praktisch das ungleiche Ermittler-Duo durch dunkle Familiengefüge, durch Nazi-Vergangenheiten und Bibelzitate und mysteriöse Todesfälle, die da auf der Insel dann an den Tag kommen. Das ist The Girl with the Dragon Tattoo. Und das Subgenre des Nordic Noir, wie das so schön genannt wird, das gab es ja schon vor der Stieglarsen-Trilogie, aber ich denke, dass diese Trilogie definitiv noch einiges an Filmen losgetreten hat, weil diese besagten Verarschungen, die du gerade losgelassen hast, es gibt wirklich Filme, die heißen Schändung, Schneemann gab es hier mit Michael Fassbender, das Ding, Erlösung, und oft erkennt man auch an diesen einsilbigen Titeln, dass es halt so in dieses neblige, kalte Skandinavien geht und dass es halt so dunkle Geheimnisse gibt, die es dann irgendwie zu ermitteln gilt und so, und das ist hier nichts anderes. Aber es ist auch wieder hier, dass die Besetzung sehr, sehr groß ist. Weil neben den genannten haben wir noch Stellan Skarsgård, wir haben Steven Berkoff, wir haben Robin Wright, die ich auch neulich mal hatte, Jolie Richardson und Julian Sands spielt hier mit. Und in Minirollen hat man tatsächlich Joel Kinnaman und Ambeth Davids. Joel Kinnaman, glaube ich, nicht eine Dialogzeile im ganzen Film. Das liegt daran, dass unter anderem seine Rolle im zweiten und dritten Teil eine größere Rolle spielt. Mhm. Aber dazu kam es natürlich nicht, weil er dachte, okay, sein großer Auftritt kommt noch. Kam aber nicht. Insofern ist er der Assistent in dieser Redaktion praktisch von der Chefin, Robin Wright. Aber mehr als irgendwie so zwei, drei Unterlagen durch die Gegend tragen, macht er in dem Film nicht.
Ja, aber so wirklich groß war der ja damals noch nicht, ne?
So richtig groß war er nicht, aber danach hat er ja schon eine ziemlich gute Karriere gemacht.
Mhm, auf jeden.
Ja. So, jetzt hat, also jetzt zur Besetzung, ich finde Rooney Mara super. Auch wenn sie, finde ich, auch nach dem Film irgendwie nicht die Intensität des schwedischen Originals und auch von Noomi Rapace erreicht, finde ich der Meinung. Es gab auch damals eine Petition, dass die Leute gesagt haben, so, warum soll Noomi Rapace nicht irgendwie in der amerikanischen Version irgendwie die Lisbeth Salander nochmal spielen? Die hat das super gemacht, die spricht Englisch und so, und wo ist das Problem? Das Problem war, dass Noomi Rapace selbst halt keine Lust hatte, nach drei Teilen nochmal den gleichen Film zu drehen wie der erste Teil und deswegen alleine schon abgesagt hat. Dann war Natalie Portman im Gespräch für die Rolle, dann war Scarlett Johansson im Gespräch, die war irgendwie zu sexy und zu schön für diese Rolle, weil die soll ja nicht ein Postergirl sein im Film, sondern soll ja eher so ein bisschen Außenseiterin darstellen. Jennifer Lawrence war dann im Gespräch, die wiederum war zu groß von der Statur, und dann ist es am Ende Rooney Mara geworden, auch wenn sich Fincher gegen sie gestellt hat, weil er hat sie schon mal besetzt in Social Network, wenn du dich erinnerst. Und da war sie ja so ein bisschen so Audrey Hepburn, so die Vorzeigestudentin, weißt du, so die Musterschülerin, die aus gutem Haus kommt, weiß überhaupt keine Skandale hat und so, mit braven Seitenscheiteln, und die konnte sich natürlich nicht als Lisbeth Salander vorstellen, weißt du. Und dann hat sie ihm aber durch die Vorbereitung von ihr, hat sie ihn überzeugt, weil die sind einmal wirklich so, haben so eine Sauftour gemacht durch Stockholm, und dann hat David Fincher sie praktisch so beim Hangover, wie sie durch die Straßen taumelt, gefilmt, komplett irgendwie abgefuckt und umgeschminkt und so, und das hat ja unter anderem die Rolle gemacht, dieser Einsatz.
Okay.
Und Fincher hat ja halt von vornherein irgendwie gesagt, aber du musst gar nicht erst zum Casting kommen, weil du musst dir die Haare abrasieren, du musst nackt drehen, hier gibt es Sexszenen, wo du dich entblößen musst, du musst Motorrad fahren, was sie vorher auch noch nie gemacht haben, das sind alle Sachen, die du lernen musst für den Film. Und Rooney Mara wusste, worauf sich ein, das hat gesagt, er spielt mit offenen Karten, und ich bin am Start.
Ja. Ist ja auch eine schöne Herausforderung, sowas.
Definitiv. Das war mal eine Rolle, die auch mal interessant ist. Vor allen Dingen, wenn du dann ja auch kurz vorher ein Vorbild hast, wo du letztendlich weißt, was dich erwartet, so weißt du, von der Tonalität und vom Film. Daniel Craig macht das Ganze auch sehr stabil. Also hat sich ein paar Kilogramm angefressen, weil kriegt auch mal auf die Fresse. Ist halt Blomqvist und nicht Bond in dem Film, muss man ja wissen. Und das wusste er halt auch. Und deswegen zeigt er sich hier von einer eher uneitlen Seite. Und ich habe es ja schon erwähnt und ihr habt es mitbekommen, es ist nicht zu dieser besagten Trilogie, die geplant war, gekommen, weil der Film als Flop gilt, auch wenn er bei dem Budget von 90 Millionen satte 232 Millionen eingespielt hat das nicht gereicht, um das Ganze als Trilogie aufzublasen.
So absurd, ne?
Ist schon wirklich
absurd. Aber die haben auch hart Promo gemacht, und wie gesagt, Premiere war echt groß und so, also ja.
Ja, definitiv. Aber die haben unterm Strich mehr erwartet. Und ich habe mal das Original gegenübergestellt. Das war mal um einiges billiger, weil das hat 13 Millionen gekostet und hat 104 Millionen gemacht. Und das ist wiederum für so einen schwedischen Thriller wiederum eine Marge oder eine Verzehnfachung, wo man sagt, das kann sich sehen lassen. Und deswegen Klar. haben sie da auch den zweiten und dritten nachgelegt. Aber beim amerikanischen Original ist es halt nicht dazu gekommen, dass die fortgeführt wird. Aber diejenigen, die den ersten Teil gesehen haben, die jetzt auch The Girl with the Dragon Tattoo gesehen haben, die wissen, dass der Film einigermaßen so endet, dass man da auch einen Strich setzen kann. Das ist so ein bisschen...
Ja, eben, finde ich auch.
Okay.
Also ist jetzt nicht so, dass es jetzt mittendrin aufhört und dass man sagt, so, da fehlt jetzt was. Musik wieder von Trent Reznor und Atticus Ross, wie so oft bei einem Fincher-Film. Die haben hier die Musik beigetragen, wobei die auch oft sehr atonal ist. Manchmal wollte Fincher halt irgendwie nur so Geräusche haben, so ein Klingeln oder so ein Glockengeläut, weißt du, im Hintergrund und so, gar keinen richtigen melodischen Score.
Waren die bei Social Network auch schon dabei? Ich überlege gerade, was der erste war, den die mit dem gemacht
haben. Also Social Network war definitiv auch Atticus und Ross. Ross und Reznor hier von Nine Inch Nails, definitiv. Jetzt bin ich nicht der größte Fan von diesem Nordic-Noir-Genre, weil ich finde es immer ein bisschen konstruiert, so diese Auflösung und das, was hier letztendlich dranhängt, da denkst du so, Alter, okay, was? Das sind so Filme, wo ich das Gefühl habe, dass die in Buchform wahrscheinlich ein bisschen besser funktionieren als Film. Und die sind mir auch meistens zu lang. Und der hier geht 158 Minuten. Mhm. Also du brauchst hier auch Sitzfleisch. Und
warte, wie viel ist das in Stunden? Ich kann nicht rechnen. 100?
Das sind 2,5 Stunden circa.
Okay.
Also über 2,5 Stunden. Und 2,5 Stunden halt so wirklich entsättigte Farben, weißt du, verschneite Landschaften, alles kalt, alles düster, viel Dialoge.
Schlechte Laune.
Aber ich finde gerade dieses Düstere, das spielt halt, oder der Fincher spielt diesem düsteren Ding halt schon gut in die Karten.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir erinnern uns an 7 und so, ja.
Eben. Ja, und ich fand den ja ganz geil. Ja, also vor allem, was bei mir echt hängen geblieben ist, ist halt Stellan Skarsgård.
Ja.
Der spielt das so krass, Alter. Also der ist ja eh immer gut, aber in dem Ding ist er mir echt hängen geblieben. Und den hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal dieses Jahr, ne?
Ja, du hattest ihn in Dogville ja neulich. Ja, eben. Und genau, dachte ich auch so. Ja, lustige Parallelen, weil von Robin Wright habe ich jetzt auch wieder einen Film gesehen, den wir in der Support-Episode morgen aufnehmen. Und jetzt habe ich sie hier auch wieder als seine Redakteurin praktisch gesehen, von Blomqvist in Stockholm, die ihm praktisch auch, die auch eine Affäre mit ihm zu laufen hat. Insofern ist ganz lustig, dass so ein paar Schauspieler mehrfach auftauchen. Ja, also ihr habt es mitgekriegt, bin ich der größte Fan davon. Ich finde, die sind immer zu lang, die sind mir ein bisschen zu düster. Ich habe keinen von denen, wo ich jetzt sagen würde, die kriegen von mir 10 Punkte oder so. Ist jetzt nicht mein bevorzugtes Genre, aber ist trotzdem ein geiler Film. Also der ist schon gut gemacht und die Stimmung, die er transportiert, macht er gut. Die Schauspieler sind gut. Rooney Mara kniet sich hier voll rein und die Nebenriege ist auch krass, wie du erwähnt hast, Stellan Skarsgård und Co. Gute Leute. Insofern froh, den mal gesehen zu haben, ist natürlich, was Finchers Filmografie angeht, habe ich natürlich andere Lieblingsfilme, die ich hier nennen würde. Mhm. The Girl with the Dragon Tattoo zählt jetzt nicht unbedingt dazu. Weißt du noch, wie viele Punkte du ihm geben würdest?
Nee, müsste ich schon auf jeden Fall auch nochmal sehen, weil ich war gerade ein bisschen überrascht mit der Länge, das hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm, aber ja.
Das ist ein gutes Zeichen eigentlich wenn du es nicht in Erinnerung hast.
Bist ja normalerweise auch nicht so der Fan von.
Nee, eben. Und ich bin da ja auch bei dir, so diese ganzen schwedischen Krimis. Also das finde ich immer noch geiler als die deutschen Krimis.
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist so ein bisschen Schema F, oder?
Voll, es ist irgendwie alles ähnlich. Und ich meine, also hier ist ja gegen Ende die Nummer, das wird dann ja schon auch recht blutig und so, ne? Also gibt ja schon ein paar Passagen.
Ja.
Wo es zur Sache geht.
Klar.
Das finde ich ist vielleicht ein bisschen, also ich habe jetzt auch noch nicht ewig viele von diesen Filmen gesehen, aber ich finde, dass das dann so weit geht, das kenne ich sonst, glaube ich, eher nicht so.
Also ich verstehe auch, dass es da eine Menge Fans gibt und ich kann das auch eher nachvollziehen als manche anderen Genres oder Subgenres, wo die Leute, also hier kann ich nachvollziehen, dass die Leute das cool finden, irgendwie dieses unterschwellig Spannende, weißt du, aber ich finde, irgendwie hast du einen gesehen davon, dann kennst du die meisten. Gibt es ja auch in Serienform, hat man ja auch schon irgendwie tausendmal so. Ich glaube, der Pass und so geht ja auch in die Richtung, weißt du, diese ganzen, auch außerhalb von Skandinavien entstandenen Serien haben ja so ein bisschen diesen Nordic-Noir-Feel.
Muss ich auch noch gucken, ey.
Steht auch noch auf der Agenda.
Ja, ist halt so ein bisschen Hausaufgabe, weil die war ja für deutsche Serienverhältnisse schon sehr erfolgreich.
Stimmt, ja, die war recht erfolgreich, definitiv. Ja, so viel zu The Girl with the Dragon Tattoo. Habt ihr noch Fragen?
Nö.
Ich habe noch nicht so richtig rausgehört. Also das ist jetzt für dich, für das Genre ein guter, aber für Fincher ein schlechter.
Ja, tatsächlich. Ja. Also schlechter wäre ein bisschen gemein, weil ich finde nicht, dass Fincher einen schlechten Film hat. Mhm. Also gar keinen. Sondern inklusive Alien 3. Ich finde tatsächlich, dass er ein krasser Regisseur ist und dass er noch nie einen schlechten Film gedreht hat, aber das ist nicht einer von denen, die ich als erstes nennen würde.
Klar.
Also da, wo ich ihn als Lieblingsregisseur tituliert habe, das war tatsächlich, wo ich 7 gesehen habe. Dann kam Fight Club.
Ja, ja.
Dann kam The Game und so, weißt du? Und Alter, nach den drei Filmen habe ich gesagt, was ist das für ein krasser Typ, Alter, ich freue mich auf seine nächsten Filme.
Ja, ja.
Und dann irgendwann, so mit Benjamin Button und so, wurde es so ein bisschen egaler. Aber so um die 2000er-Wende, Ende 90er, das war ein krasser Typ damals, ja. Da habe ich mich, da habe ich jeden Film von ihm heiß erwartet.
Mhm.
Der da kommt, da ist er jetzt, den Status hat er nicht mehr.
Okay.
Ja, Punkte. IMDb 7,8, Metascore 71, Letterboxd ist beinahe 3,9. Alles nicht so schlecht.
Hm.
Jetzt müsst ihr meine Punkte raten.
Nora muss anfangen.
Oh, jetzt muss ich auch noch anfangen.
Jetzt musst du auch noch anfangen.
Ja. Ja, das ist auch wirklich ein schmaler Grat bei dir. Du könntest jetzt so richtig freundlich sein, weil du den magst und gleichzeitig ganz normal Guess an Maße ansetzen.
Was bin ich denn öfter? Freundlicher oder
naja,
normal?
Nee.
Ich bin selten freundlich. Okay.
Selten freundlich. Ich sag 6.
Nora sagt 6.
Mhm.
Ich sag 7.
Ja, Lili, die richtig mit den 7, ja. 7 ist noch geworden.
Okay.
Na, 6 wäre schon ein bisschen hart, der ist schon gut. Aber halt nicht so mein bevorzugtes Genre, so eine 7.
Na, okay.
Alright.
I see.
Ja, dann leiten wir doch direkt über zu dir und
okay.
Sind gespannt, was du mitgebracht hast.
Ich habe eine Serie mitgebracht, weil ehrlicherweise, ich gucke so unregelmäßig Zeug, dass ich dachte, ich will gleichzeitig aber auch was Modernes, Aktuelles mitbringen, was ich gleichzeitig aber auch schnell gucken kann für diesen Gastauftritt heute.
Mhm.
Und habe mir Sirens gegeben von Netflix.
Mhm. Sirens.
Ganz frisch erschienen, ich glaube, es ist wirklich erst ein Monat oder so her, ehrlicherweise, ganz neu. Sind aber auch nur 5 Folgen, die jeweils nicht mal eine Stunde gehen. Also kann man wirklich, wenn man sich anstrengt, schnell wegglotzen.
Mhm.
Und es gibt ja manchmal so Menschen, die auf solche Informationen stehen. Das basiert auf einem Theaterstück. Elemeno ist dabei wie der Vorname geschrieben und P ist wie der Nachname geschrieben, wie Bohne. Also da ist irgendwas wahnsinnig Witziges in diesem Theaterstück. Also Elemeno, wie ist der Vorname und P, der Nachname?
Naja, das ist halt die alphabetische Abfolge. Oder?
Ja, ja, eben, aber da steht halt
aber gleichzeitig ein Name. Ja.
Genau.
Okay.
Das soll da wohl der Gag dabei sein.
Mhm.
Und es ist halt so ein bisschen im Theaterstück wohl so Carnage-mäßig, weil es ist nur ein Wochenende und nur auf einer Insel, auf einem Anwesen. Mehr passiert da nicht.
Mhm.
Und in der Serie ist es aber gespielt von Megan Fahey und Millie Alcock. Megan Fahey kennt man, glaube ich. Ihr wisst, ich kann mir das immer alles nicht merken, habe ehrlicherweise vergessen zu googeln, woher man sie kennt. Aber
ich kann sie jetzt nicht direkt zuordnen.
Die hat, das ist so dieses typische Blondchen, große Augengesicht. Aber und das ist jetzt so unhöflich. Man weiß genau, dass man die schon mal gesehen hat. Ich müsste jetzt echt leider googeln, diese Information reicht ihr bitte euch selbst nach, Leute.
Kein Problem.
Tut mir leid. Und sie spielt die große Schwester Devon DeWitt. Die ist, du siehst es sofort, man soll von Anfang an merken, dass sie so das schwarze Schaf der Familie ist, weil das Setting ist so komplett Bubblegum, alles ist in Pastellfarben, alle haben wahnsinnig hübsch taillierte Kleidchen an und dann fährt sie Boot und sie fährt Bus und sie fährt alles und überall sieht man, dass sie da drin auffällt, weil sie hat so verschmierte Mascara, sie hat strubbelige Haare, sie hat einen zu kurzen Jeansrock an und so einen spitzen Oberteil und man sieht sofort, was man sehen soll an ihrem Charakter, dass sie lost ist, dass sie anders ist in der Welt als alle anderen.
Mhm.
Und man erfährt recht schnell, dass sie ihre Schwester sucht. Die heißt Simone. Die ist jünger als sie und hat wohl einen Job angenommen auf so einer Privatinsel als Assistentin von Michaela Kell, die von Julian Moore gespielt wird. Und das grandios. Du siehst die und denkst sofort, okay, irgendwas ist off mit der. Irgendwas haut da nicht hin. Hier, irgendwas ist. Die guckt nur geradeaus und du denkst so, oh Gott, sie reißt mir gleich das Herz raus. Und das ist das, womit die Serie die ganze Zeit spielt. Und es heißt ja auch Sirens. Also Ich weiß nicht, wie doll ihr in griechischer Mythologie informiert seid. Meine erste Erinnerung war so Asterix und Obelix.
Was?
Diese Sirenen, die halt die Schifffahrer ablenken.
Ach so, ja,
ablenken.
Gut, ja, klar, ja, klar.
Und das ist ja so ein griechisches Mythologie-Ding von Homer, glaube ich sogar auch.
Odyssee,
ja. Ja. Und daran denkst du ja die ganze Zeit, dass diese Serie Sirens heißt. Und deswegen hast du es ja die ganze Zeit im Hinterkopf und überlegst auch die ganze Zeit so, okay, wo kommt jetzt dieses komische Gefühl her? Also man ist die ganze Zeit angespannt, die ganze Zeit wartet man darauf so, was ist hier los? Welche Frauen können hier was auf wen ausüben, in Anführungsstrichen? Also wir haben jetzt Devon, so heißt die ältere Schwester, die ihre jüngere Schwester Simone sucht, bei dieser Michaela. Unter anderem, weil sie die retten will, aber auch, weil ihr Vater dement geworden ist und sie einfach Hilfe braucht in der Pflege des Vaters. Mhm. Und sie kommt halt da an auf dieser Insel und merkt sofort, hier stimmt irgendwas nicht. Also es ist teilweise sektenartig, wie die Leute sich da bewegen auf dieser Insel. Alle Angestellten machen, was gesagt wird, viel zu schnell. Gleichzeitig machen die sich aber auch per SMS immer die ganze Zeit lustig über diese junge Assistentin und schreiben sich immer Spaß-SMS. Das ist dann irgendwie immer so ein Running Gag. Also es ist so mysteriös und Comedy gleichzeitig.
Comedy?
Mhm, dass du halt so fast für mich zu klamaukige Elemente drin hast, dass dann halt gesagt wird, ich finde das voll nicht nett, dass ihr euch immer per SMS über mich lustig macht, was ja gereicht hätte. Und dann siehst du halt, wie ein Bediensteter so eine SMS schreibt und dann siehst du in einzelnen Szenen wirklich so 6 hintereinander, wie der Gärtner eine SMS bekommt und anfängt zu kichern, dann der Mensch, der die Vogelkäfige sauber macht, eine SMS bekommt und anfängt zu kichern und du denkst, okay, was stimmt denn hier mit allen, also was ist denn das? Und das ist das, womit die Serie so die ganze Zeit spielt, dass du nicht weißt, sind die verzaubert? Sind die bescheuert? Was ist hier los? Und Julianne Moore spielt wirklich wie so eine Königin teilweise, wie so eine Sektenführerin, steht sie in so großen, wallenden Kleidern irgendwo und hält komische Reden und alle singen. Dann hat sie so ein zepterartiges Ding in der Hand und du fragst dich, was passiert hier überhaupt? Mhm. Also man weiß die ganze Zeit nicht, warum ist die da? Was macht die da? Warum arbeitet die Schwester so doll gerne für diese Frau? Und du fragst dich, was soll das? Und so bleibt es im Prinzip die ganze Serie auch. Und wir haben aber noch als Überraschungscharakter sozusagen Peter Kell, also den Mann von Michaela, der von Kevin Bacon gespielt wird.
Oh.
Und er scheint derjenige zu sein, der das alles finanziert. Er ist der reiche Mann. Und benimmt sich aber überhaupt nicht so. Er benimmt sich teilweise wie ein kleines Kind und versteckt sich auf so einem leuchtturmartigen Zimmer, was sowieso sein Man Cave ist. Und da kifft er dann heimlich, weil er es eigentlich nicht darf. Und alles ist off. Man denkt sich die ganze Zeit, okay, irgendjemand ist hier verzaubert. Oder du fragst dich die ganze Zeit, was los ist. Und das ist teilweise klamaukig, teilweise spannend. Und deswegen guckt es sich aber auch gut durch, weil die das schön darstellen. Dann organisieren die wie so eine Gala. Und dann sind so 5 Frauen, die alle gleich angezogen sind und alle das Gleiche sagen. Und alles ist perfekt organisiert. Und überall laufen die wie so dieses Disney-Geschirr bei Die Schöne und das Biest, laufen alle kreuz und quer und organisieren und machen und tun. Und diese Devon steht da und denkt so, was? Was ist das? Und dann lässt sie sich drauf ein, weil sie ihre Schwester da sozusagen rausholen will und verkleidet sich dann in diesen hübschen Kaugummi-bunten Anziehsachen und lernt dann immer mehr über diese komischen Leute da kennen und findet aber einfach nie raus, was ist eigentlich das Mysterium dieser Insel? Was ist eigentlich das Mysterium von dieser Michaela Kell von Julianne Moore? Und ich will natürlich nicht spoilern. Damit spielt diese Sendung so amüsant und kurzweilig, dass man das einfach wirklich schnell wegguckt. Und
aber wird es aufgelöst, so dass das befriedigend ist?
Das ist die Frage, was du als befriedigende Auflösung empfinden würdest.
Für dich? Subjektiv.
Für mich war es in dem Sinne befriedigend, weil es komplett mir Raum für meine Vorstellung der Geschichte gegeben hat. Also
doch relativ offen dann, ja.
Ja, ja. Also es gibt ein Ende. Aber es ist trotzdem ein nicht, also die Fragen, die ich mich die ich mir gestellt habe, wurden nicht beantwortet. Es wurden ein paar Fragen beantwortet, aber nicht alle. Mhm. Und ich weiß nicht, ob die Bock auf ein Sequel haben. Es könnte einen geben, aber die schaffen das so gut, die Spannung aufrecht zu erhalten. Es gibt auch die Theorie, dass diese Michaela, die Ex-Frau von Peter, von der Klippe geschubst haben soll. Damit spielen die auch immer wieder. Immer wieder gehen Leute auch viel zu nah an dieser Klippe spazieren und du denkst die ganze Zeit, oh Gott, jetzt passiert irgendwas. Mhm. Jetzt schubst die den. Und dann passiert es aber nicht. Und dann am nächsten Tag ist trotzdem jemand tot. Und du fragst dich, hä? Aber wie ist der denn? Also so, das ist schon genau dieses, dass man sich die ganze Zeit fragt, kann mir bitte einfach irgendwer erklären, was hier los ist. Das soll man, glaube ich, fühlen, wie diese Devin sich da fühlt. Irgendwann wird es ein bisschen sehr albern, weil dann kommt der demenzkranke Vater dorthin. Wie der genau dahin gekommen ist, wird uns auch nicht so richtig erzählt. Das wird dann ein bisschen zu viel. Aber der grundsätzliche Aufbau von dieser Sendung und von dieser Serie und von dem Spiel zwischen dieser Comedy und dem Mysterium, das war schon sehr interessant, fand ich.
Ich habe so ein bisschen Big Little Lies Vibes, aber
ja, diese Vibes gibt's ein bisschen auch.
Aber
ja,
ohne jetzt natürlich das
ja, nur in lustig.
Ja, genau, mhm. Was da nicht so in dieses Übersinnliche auch geht, so weißt du, wo du hier jetzt auch so ein bisschen mit diesen Sirens und wo du sagst, so, was ist das für eine komische Welt, da ist ja schon recht bodenständig zumindest, was da passiert, aber.
Mhm. Gut, IMDb hat 7,8 von 10 Punkten. Mhm. Der Metascore ist 66 von 100. Ihr wisst, was das bedeutet. Ich habe es ehrlicherweise nur abgeschrieben.
Ja, 66 von 100 bedeutet.
Okay. Und Letterboxd hat eine durchschnittliche Bewertung von 3,0.
Ich habe mal geguckt, Megan Fahey hatte Dennis neulich bei Drop. Das war die Hauptdarstellerin aus dem Film.
Die ist aus der zweiten Staffel White Lotus.
Ach, da ist sie am Start.
Stimmt, daher kenne ich die doch
Frau
auch.
Von Theo James.
Ja, sag mir das doch, dass ich die auch daher kenne.
Ich wollte dich erstmal ausreden. Und hier Millie Alcock. Die war.
Die kannte ich noch nicht vorher.
House of the Dragon, hast du nicht gesehen?
Mm-mm.
Okay, da ist sie in der ersten Staffel über, ich glaube, 7 Episoden oder so, ist sie halt die junge Rhaenyra, also die Hauptrolle.
Mm-hmm.
So, oder die eine der Hauptrollen, ja.
Ah, okay.
Ja, Glenn Howard und Bill Camp haben wir noch im Cast. Auch keine Unbekannten.
Ja, ich habe ehrlicherweise nur die Hauptnamen, die mir was gesagt haben, weil ihr wisst, mein Gehirn merkt sich nichts.
Kein Problem.
Sorry. Einfach übergangen.
Ja, Glenn Howard spielt auch so eine Lehre, die du, glaube ich, nicht so magst.
Es klingt ja so, als würdest du dir sofort eine zweite Staffel angucken, wenn es eine geben würde.
Ja, doch, würde ich mal angucken.
Das war zögerlich.
Ja, finde ich auch.
Na, weil ich überlege, weil ich habe die, ja, also ehrlicherweise hätte ich die, glaube ich, nicht auf der Cook-Liste gehabt. Die hat sich mir so angeboten, weil es war so, das hatte ich vorhin schon gesagt, es war so dieses Netflix, heute auf Platz 1 der Serien. Mhm. Dann habe ich gesehen, okay, 5 Folgen, nicht mal eine Stunde, los geht's. Mhm. Absichtlich hätte ich die mir vielleicht nicht angeguckt, so Suche eingeben und dann gucken.
Okay.
Weil das Titelbild ist auch so komplett, es sieht so Dallas-mäßig aus, da wäre ich jetzt nicht drauf gegangen, also ehrlicherweise.
Genau, deswegen, aber finde ich es auch cool, dass du dann solche Sachen mitbringst, weil ich glaube, weder Guess noch ich hätten jemals die Serie geguckt.
Aber ihr könntet die gucken tatsächlich.
Aber du hast recht, nach dem Titelbild auf jeden Fall wären Lee und ich wahrscheinlich da schon abgeschreckt gewesen.
So hart an.
Und das frage ich mich aber auch, warum die das so machen, weil da müsste man dann so ein Disclaimer machen, Vorsicht, Ironie. Weil du sollst genau das hinterfragen und genau das komisch finden, was dieses Titelbild mitbringt. Deswegen ist es nicht so gut gewählt, ehrlicherweise.
Ja, das funktioniert dann wohl nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda.
Never judge a Serie bei its cover, sagt man ja immer.
Womit denn sonst? Das ist das Einzige, was ich sehe manchmal.
Ne? Ja, müssten sie.
Naja, aber da machen viele einiges falsch, finde ich.
Ja, das stimmt.
Und ich finde, also, aber auch da, ne, ist ja auch gewollt, so Branding und so. Du erkennst ein Netflix-Poster halt auch, ohne dass da Netflix draufsteht.
Ja, das stimmt. Ja.
Und es geht Apple bei Apple aber fast genauso. Ne? Also das wollen die ja auch. Wie gesagt, du sollst das ja hier mit Branding auch unterscheiden können und so. Aber das hat bei mir schon zur Folge, dass ich halt diesen Look auch von diesen Netflix-Postern wirklich abturnt finde.
Eigentlich total, ja.
Okay, aber ja, klingt nicht komplett uninteressant.
Mhm.
Würdest du dir das angucken, Gis?
Ja, jetzt eher als davor, aber.
Alleine für Kevin Bacon, weil in meiner Welt, ich habe den lange nicht gesehen.
Ja, wir sehen ihn dann dauernd.
Ja, okay, dann nehme ich diese Aussage auch zurück.
Also ich gerade gestern, weil Sleepers.
Ja, haben wir aktuell als Auftragsfilm, aber allgemein taucht der schon oft auf.
Okay.
Bei Maxine, glaube ich.
Ich hatte ja neulich diese Amazon-Serie, wo er die Hauptrolle spielt.
Ich habe City on the Hill gesehen, also alles okay.
In welcher Amazon-Serie spielt er die Hauptrolle?
Das ist so eine Horrorserie. Boah, fuck, wie hieß sie?
Nicht Pornbreaker, sondern...
Nee, aber irgend, also eben
sowas
so
in Art.
Ein so ein Wort, ja.
Okay.
Bounty Hunter.
Bounty Hunter, Pornbreaker.
Ja, ja.
Verdunkler.
Da wird er dann in der ersten Folge umgebracht und dann lebt er aber plötzlich wieder, ist dann quasi untot und ist dann eben so als Bounty Hunter unterwegs, ja. Und muss dann da
der Bondsman.
Bondsman, genau.
Bondsman, okay.
Und er muss dann da irgendwelche Dämonen jagen.
Mhm.
Ja.
Alles klar.
Deswegen Kevin Bacon ist schon recht präsent gerade. Das finde ich eh auch ganz geil, dass der wieder so viel macht.
Ja, voll. Ich habe mich voll gefreut. Ich mag den irgendwie.
In den 10er Jahren war der nicht so aktiv, ne?
Mhm.
Oder?
Ich finde, der gehört irgendwie zu den Schauspielern, die seit den 80ern irgendwie nie so richtig weg waren, sondern gibt ja einige, die dann so 15 Jahre verschollen sind und dann wieder voll viel machen.
Ja, gut, nee, das nicht.
Aber der hat schon irgendwie war der immer aktiv.
Julian Moore mochte ich auch sehr in der Serie. Die schafft es gut, diese komische Persönlichkeit darzustellen, dass man sich die ganze Zeit fragt, okay, alles, was sie sagt, ist mit Vorsicht zu genießen in jedem Fall.
Ja, die ist ja eigentlich auch immer gut.
Die ist immer gut, ja.
Ja.
Eine von denen. Ja, wer muss raten?
Ich.
Stimmt, ihr müsst raten. Ich vergessen.
Ich sag 7.
Ich sag 7,5.
Ja,
7.
Verdammt.
Ja.
Aber ich habe auch mit der 7,5 geliebäugelt.
Ja, die hatte ich vor Augen und die wollte ich deswegen auch nennen.
Alright. So, jetzt ich oder was?
Jawohl.
Los geht's.
Ja, ich habe mich für einen Film entschieden, der im Lusttopf ist, den ich mehr oder weniger zufällig geguckt habe. Ich habe den eigentlich nur geguckt, weil ich einen Film des Regisseurs sehen wollte, den er danach gemacht hat. Und ich dachte, das nee, so...
So tickt der Lied nicht.
Nee, so mit meinen Neurosen dahingehend muss ich dann in der Chronologie erstmal den Film davor gesehen haben. Und so, weil ich den eh sehen wollte und aber noch nicht kannte, habe ich dann mit dem angefangen.
Warte, du hast gesagt, du willst einen Film sehen und willst dann erst den davor gucken? Oder du hast den gesehen und willst denn deshalb den davor nochmal gucken?
Erstes.
Okay.
Weil ich habe von dem Regisseur schon einige Filme gesehen und so allzu viel fehlt mir nicht mehr aus seiner Filmografie und das ist eben aber einer, den ich noch nicht kannte.
Okay.
So habe ich mir den angeguckt und dachte, okay, das ist sehr interessant, das ist auf jeden Fall ein Stoff, der polarisieren könnte. Wäre vielleicht ein Anlass, den im Podcast zu besprechen, habe dann aber festgestellt, dass der bei uns im Lusttopf schlummert.
Frechheit.
Frechheit. So, jetzt habe ich das aber mit Guess abgesprochen und er hat da sein Okay gegeben. Deswegen kommt jetzt das Los völlig aus der Reihe. Das haben wir nicht gezogen in irgendeiner Form, sondern das habe ich einfach so geguckt. Das ist von Fabse und Ju.
Mensch, Fabse und Ju, Jackpot hier.
Ey. Und der Film heißt Dogtooth. Und der Regisseur ist Yorgos Lanthimos. Mittlerweile 5-fach Oscar nominiert.
Alter.
Das ist schon krass, ne? Also der hat ja gerade in den letzten Jahren irgendwie alles, was er gemacht hat.
Sagt sogar mir was. Das muss man schaffen.
Ja, deswegen bin ich auch heimlich davon ausgegangen, dass du den schon kennst. Und dann meinte Gäste sofort so, nee, den hat ich auf gar keinen Fall gesehen. Ja, aber...
Nee, Gäste weiß es tatsächlich oft besser als ich, sage ich ehrlich.
Vielleicht hast du danach Bock drauf, weil der ist auf jeden Fall speziell. Und ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die diesen Film entweder richtig scheiße oder wahrscheinlich auch grenzgenial finden.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob es viel dazwischen gibt. Keine Ahnung, habe also natürlich mir Punkte rausgeschrieben von allen anderen so, aber das vielleicht kannst du ja mal gucken, wie der in unserer Bubble so wegkommt, weil...
Kann ich machen.
Ja, eben.
Wir haben Poor Things zusammengeguckt, oder? Von Lanthimos.
Boah, das kann sein.
Mit Emma Stone.
Ja,
ist
ja.
Ja, da waren wir, glaube ich, zusammen im Kino.
Ja, in den letzten Jahren macht er ja alles mit Emma Stone. Mhm. Also ich glaube auch der nächste Film, ne?
Aber die mag Emma ich auch Stone so sein. Gerne.
Die war ja schon bei The Favorite dabei und dann jetzt
auch danach
Poor Things. Bei dem, und wie hieß denn der Kind of Kindness?
Ja, stimmt.
Kinds of Kindness? Sowas.
Kinds of Kindness.
Also die macht irgendwie, die ist nicht mehr wegzudenken aus seinen Filmen. Hier ist sie noch nicht dabei, weil hier ist das Ganze noch aus Griechenland und demzufolge auch mit griechischen SchauspielerInnen besetzt, die ich jetzt nicht aufzählen werde, weil die tatsächlich alle nur Sachen in Griechenland gemacht haben und wir sie demzufolge nahezu nicht kennen können.
Mhm.
Das Spannende daran ist, wir haben hier auch keine Rollennamen. Also hier wird eine Familie erzählt und die Figuren heißen alle nur Vater, Mutter, ältere Tochter, jüngere Tochter, Sohn.
Mhm.
So. Das ist sowieso, hier wird so eine Gegenwart erzählt, die ziemlich surreal ist, weil wir eigentlich wie in so einer Diaspora sind. Also die leben in so einem Haus mit einem großen Garten, aber das ist alles umzäunt und das könnte halt auch irgendwie auf einem anderen Planeten sein. Also weil es schon ziemlich weird ist. Das Ganze geht damit los, dass wir diese drei Geschwister sehen. Das sind also alles so Teenager bis Anfang 20. Und eben diese zwei Mädels und ein Typ. Die sitzen im Badezimmer und hören sich eine Kassette an, wo ihnen Wörter vorgelesen werden und die Bedeutung dazu. Jetzt ist der Clou daran, dass diese Bedeutung halt abweicht von der, wie wir sie verstehen. So, also Meer ist dann Autobahn.
Mhm.
Ne? Oder Ausflug heißt Karabiner. Oder Zombie ist die Bezeichnung für ne, so eine gelbe Blume.
Mhm.
Und das kriegen die halt indoktriniert über diese Kassetten, die sie immer wieder anhören, kriegen die halt eben die Bedeutung von Worten oder deren Definitionen eben gesagt. Und das ist ziemlich geil, weil halt die eigentliche Bedeutung völlig irrelevant wird und man sich natürlich auch sofort fragt, was soll das alles? Warum zur Hölle kriegen die, weil die offensichtlich halt Griechisch sprechen, aber warum kriegen die jetzt irgendwie eine andere Bedeutung beigebracht von diesen Worten? So, und es wird dann aber deutlich, weil das Regime, was halt in dieser Familie da aufgezogen wurde über den Vater, das ist ziemlich streng angelegt. Also es basiert ganz klar halt auf Belohnung oder Bestrafung. Wenn die sich so verhalten, wie er das vorgibt, dann werden die belohnt und wenn nicht, werden sie bestraft. Die Belohnung sieht dann so aus, dass die Aufkleber bekommen, die sich dann ans Bett kleben können. Das sind dann so kleine Sticker. Und je nach Aufgabe und Ausmaß können sie dann auch mehrere davon gewinnen. Und wenn sie aber eben sich schlecht verhalten, werden sie entsprechend geschlagen oder verbal irgendwie misshandelt. Da gibt's eine Palette an Dingen. Ja, und als jetzt am Anfang da im Badezimmer haben, hören die dann eben diese Kassette und dann schlägt die eine Schwester ein Spiel vor und sagt, hey, wir könnten doch alle unsere Hand unter heißes Wasser halten und der, der das am längsten aushält, hat dann gewonnen. Na, also so ein Ausdauerding, was auch schon ein bisschen weird ist. So, und dann sehen wir, was der Vater parallel macht. Er holt dann nämlich so eine Sicherheitsbeamtin irgendwo ab, setzt sie bei sich ins Auto. Sie kriegt so eine Augenbinde auf, damit sie nicht sieht, wo er hinfährt. Dann fährt er zu sich nach Hause, also in das Haus, was eben dann geht dieses Tor auf und er ist dann drin. Da darf sie dann eben diese Augenbinde abnehmen. Und eigentlich hat er die auch nur gebracht, damit die mit ihrem Sohn, mit seinem Sohn schläft. So, also da gibt es dann einen sehr wenig leidenschaftlichen Geschlechtsakt, weil sie weiß halt genau, ne, sie zieht sich dann aus, legt sich hin und macht ansonsten auch nichts mehr und er robbt dann so mehr schlecht als recht auf ihr rum und sie wird dafür bezahlt und das ganze Ding wirkt halt super, ja, also technisch einfach, ne, also hat wirklich nichts mit irgendeiner Form von Leidenschaft zu tun. So, und nachdem die fertig sind, ist also diese Interaktion oder Transaktion ist zu Ende. Vater fährt die dann wieder weg. Wie gesagt, sie kriegt da wieder die Augen verbunden, damit sie nicht weiß, wo sich dieses Haus befindet. So. Die Kinder haben keinen Kontakt zur Außenwelt in irgendeiner Form, weil halt auch damit gedroht wird, dass alles, was sich hinter dem Zaun befindet, halt mördergefährlich ist. Das geht so weit, dass die dann einmal spielen die im Garten und dann hat der Junge, also Junge, ne, die sind halt wirklich 18, 19, 20, so. Und er hat dann aber irgendwie so ein Spielzeugflugzeug, was er so durch die Gegend wirft und dann streiten die sich darum und nimmt die ältere Schwester nimmt das dann und wirft das über den Zaun und dann liegt es halt draußen. Und jetzt macht er einen riesen Terz, weil er halt nicht raus kann, um das zu holen, ne? Weil er darf ja nicht raus. So, dann der Vater, um dann sich und seiner Erziehungsmethode auch echt treu zu bleiben, setzt sich dann ins Auto, fährt mit dem Auto diese 2 Meter vor, macht die Autotür auf, holt das Flugzeug rein, fährt mit dem Auto wieder zurück aufs Gelände, Tor geht zu, alles ist safe. Okay. Also das ist so diese Bedrohung, die sie auch anerzogen bekommen. Das geht auch so weit, dass Katzen als das Schrecklichste überhaupt dargestellt werden. Da ja, möchte stimmt. Ich auf jeden Fall, das ist auch so eins der Probleme, die ich mit dem Film, also nicht wirklich, aber da dachte ich schon so, oh komm schon, Alter.
Der Film, Katzen sind scheiße, geht voll klar.
Also die Tagline ist halt wirklich, the cat is the most feared animal there is. Und das finde ich ist schon ein bisschen überzogen. Aber ja, die kriegen dann halt übelste Horrorgeschichten von Katzen und deren Fähigkeiten und Absichten auch beigebracht. Ne? Also das heißt dann, die, wenn ihr das Fenster offen lasst, dann kommen die nachts rein und fallen euch an und töten euch und so. Und die haben übelst Kraft und sind böse. So ist pure Böse. Und so kriegen die halt wirklich ganz komische Dinge anerzogen. Und so eben auch dann das titelgebende Ding, dass es heißt, wenn euch dieser Schneidezahn, nee, ist nicht ein Schneidezahn, das ist
Eckzahn.
Ein Eckzahn, danke. Zahnarztsohn, ne? Ich hab's drauf. So, der Eckzahn, wenn der euch ausfällt, erst dann seid ihr bereit, das Haus zu verlassen und in diese gefährliche Welt rauszugehen. So, ne? Und das ist aber natürlich, also ich meine, der wie alle anderen
Zähne.
Das ist
gar nicht mehr deren Milchzahn natürlich, wenn es schon Teenies sind.
Nee, so,
okay.
Das heißt, damit ist diese Aussicht natürlich auch völlig utopisch, weil das
und das erste Mal ausfallen
wird.
Dieses Eckzahns war gar nicht relevant?
Anscheinend nicht, ne?
Okay.
Ja, und so kriegen die eben halt diese bescheuerten Regeln die ganze Zeit vorgelebt. Und das Ganze ist halt mörderskurril.
Klingt wie eine Mischung aus Virgin Suicides und Handmaid's Tale.
Das ist wahrscheinlich nicht skurril genug.
Nee, also eben, weil halt, musst du dir ja wirklich vorstellen, diese Begriffe dann auch so, der Sohn liest dann irgendwann auf so einer Videokassette, die da rumliegt, weil die Eltern sich auch seltsame Pornos angucken und dann Sex haben, während sie über Kopfhörer, aber also über so einen Walkman, ihre Tapes hören mit diesen Wörterdingern. Und der Sohn sieht dann irgendwann auf der Kassette das Wort Pussy und fragt dann, was eine Pussy ist. Dann sagt die Mutter, Pussy ist so eine große Lampe. Deswegen sage ich dann auch, ne, kannst bitte die Pussy ausschalten.
Stark.
So, und man fragt sich halt schon so ein bisschen, ey, wo wollt ihr damit hin? Aber es ist halt schon irgendwie wieder mal eine Sorte Horrorfilm, wo der eigentliche Horror halt Familienkonstrukte sind. Und ich meine, ich hatte das mit Humans, hieß der, ne? Dieser A24-Film, wo es eigentlich auch, wo der eigentliche Horror halt auch diese Familie ist. Das geht nicht wirklich in die Richtung, aber ich sehe da zumindest eine Parallele, weil das ist schon so schräg. Also ich war fasziniert davon, weil ich halt wirklich wusste, wissen wollte, wo will der hin damit. Und das hat mich total drangehalten, zumal der ist auch nicht lang, also geht eine Stunde 37 und ist auf jeden Fall schräg. Und jetzt gibt es schon, ich habe dann eben so ein paar Kritiken gelesen und geguckt, wie das eben von anderen Leuten gefunden wird. Und es gibt eine Menge Leute, die ihn wirklich cool finden, aber es gibt eben auch Leute, die halt einfach sagen, das ist prätentiöser Scheiß.
Mhm. Ja, ja.
Und ach,
du sagst prätentiöser Scheiß.
Und das ist nur weird, damit es weird ist, ne? Und nicht, weil er irgendwie wirklich was damit erzählen.
Wie hieß denn das mit dem, Lobster. Da hieß Lobster.
Genau.
Ist auch
das
von
nicht auch
Lobster
von
ist auch,
ja,
ist auch von Latimus. Ja. Aber den wiederum fand ich ja.
Das ist für mich die beste Rom-Com aller Zeiten.
Ja, der war ja aber auch so.
Und
so
den habe ich gesehen, das war auch gleichzeitig der erste Lanthimos-Film, den ich gesehen habe. Also
Lobster oder Dogtooth?
Nee, der hier, Dogtooth. Also es war, ich kannte den Regisseur nicht und das war der erste Film, den ich von ihm gesehen habe. Damals war er auch nicht groß, das war 2017, glaube ich. Und
deswegen auch der Titel Dogtooth. Wegen dieses Zahns. Jetzt
ich habe Lobster und diese ganzen Filme halt erst danach gesehen und ich fand ihn halt.
Killing of the Sacred Deer war doch auch Lanthimos, ne?
Ja, das war, glaube ich, der zweite, den ich gesehen habe.
Mhm. Okay.
Und deswegen dieses Weirde, das erwartet man natürlich auch ein bisschen von ihm. Klar, wenn es jetzt der erste ist, den du von ihm siehst, kannst du es nicht erwarten. So, ich habe jetzt nachgelesen, also es gibt einen mexikanischen Film aus den 70ern von 73, der heißt The Castle of Purity.
Mhm.
Der hat wohl eine sehr ähnliche Thematik. Und es ging auch so weit, dass der Regisseur von Castle of Purity, Arturo Ripstein, der hat Yorgos Lanthimos dann via Social Media so ein bisschen Glück gewünscht, als es um die Oscar-Verleihung ging, ne? Weil hier Dogtooth war ja dann nominiert. Und
als bester ausländischer
Film. Ja, genau. Ja. Und dann hat eben Arturo Ripstein geschrieben via Social Media so, ich hoffe, wir gewinnen.
Mhm.
Ja. Ne? Also mit dem wenig dezenten Hinweis. Zu Castle of Purity, ja. Aber das hat schon dazu geführt, dass ich auf jeden Fall mal geguckt habe, was da geht und irgendwie will ich dann auch sehen. Und so Lanthimos hat selber behauptet, dass das zufällig ist, ne? Dass der hat nie diese Ähnlichkeiten angesprochen und sich halt auch nie wirklich groß dazu geäußert, deswegen, wer weiß, was da wie gelaufen ist. Aber er hat da auf jeden Fall, auch wenn ich jetzt den anderen nicht kenne, das ist auf jeden Fall was Eigenes, Alter. Also, weil er macht hier schon diese Welt auf. Es ist halt wirklich wie so ein Mikrokosmos. Du kriegst auch nicht wirklich, außer diese Sicherheitsbeamten, kriegst du nicht wirklich was mit von der Außenwelt.
Draußen hätte Apokalypse sein können. Ja.
Da gibt es auch so eine absurde Tanzszene auch mit diesen beiden Mädels irgendwie vor so einem Weihnachtsbaum und so, an die erinnern.
Ja, nicht Weihnachten, die feiern Hochzeitstag der Eltern.
Ach, Hochzeitstag war das, ja, okay.
Und dann performen die beiden Töchter dann eine Tanznummer.
Mhm. Ist das, du hattest gesagt, die reden Griechisch, hast du es dann Griechisch mit Untertitel geguckt? Mhm, oder?
Ja.
Das ist aber auch anstrengend dann, okay?
Nee. Ist jetzt eh kein wirklich dialoglastiger Film.
Mhm, okay.
Und auch da, also so die Bildsprache, die hat sich schon stark verändert. Also ich meine, das Ding ist, der hat ein wirklich kleines Budget, der 275.000 Euro gekostet. So, aber ist halt, die hat natürlich die geile Location. Und ansonsten hast du halt hier einen sehr kleinen Cast, ne? Deswegen, war nicht groß aufwendig. Aber aus der Kohle haben die schon alles rausgeholt, weil, also hier eben bildsprachlich, du hast halt sehr viel statische Einstellung, ne? Das ist ganz wenig Bewegung in der Kamera, außer wenn es dann eben mal ein bisschen dynamischer wird, wenn dann eben sich jetzt die Schwester mit dem Bruder streitet um dieses scheiß Flugzeug und so. Da ist die Kamera dann overshoulder irgendwie mit bei, aber sonst hast du halt, wir sehen sie in der Badewanne liegen und das ist aus so einer statischen, da bewegt sich dann auch nichts und so. Also die Bildsprache ist schon eine eigene, finde ich. Und für mich hat das alles irgendwie sehr gut funktioniert. Und jetzt mal völlig unabhängig eben von der Oscar-Nominierung, die es dann geworden ist. Gewonnen hat übrigens ein dänischer Film, von dem ich gar nicht weiß, was er ist. In a Better World?
Weißt du? Sagt mir auch erstmal nichts.
Sagt mir auch nichts.
Aber das ist natürlich eine Art Festivalfilm und wir sind, glaube ich, alle froh, dass der damit irgendwie Erfolg hatte, weil der jetzt mit einem sehr viel größeren Budget halt wirklich beeindruckende Filme macht, finde ich. Und da halt so seine besondere Rangehensweise an so eine Bildsprache, da kann er sich mittlerweile ja krass austoben.
Der passt auch mehr zum Fantasy-Filmfest als zu den Oscars. Von der Tonalität und von seinen Filmen.
Dogtooth, ja. Oder Lantimos jetzt allgemein, meinst du?
Nee, Dogtooth primär. Ja. Also die anderen sind ja dann schon.
Das wurde jetzt natürlich immer mainstreamiger, ja. Aber so, dass er eben so ein paar Elemente in der Bildsprache hat, das ging ja dann irgendwann, wurde das ja schon ein bisschen spezifischer. Also du hast ja jetzt in den letzten Filmen immer auch mal dann diese Fischoptik in manchen Einstellungen, ne? Das zieht sich ja dann schon durch. Und hier ist es halt wirklich einfach dieses super abgedrehte Szenario.
Was ja, auch dieses Mechanische von manchen Charakteren, die sich überhaupt nicht menschlich verhalten, so in ihrer Interaktion. Ja. Das hast du ja auch, das zieht sich auch durch mehrere Filme. Wenn Nicole Kidman mit Colin Farrell Sex hat in Killing of a Sacred Deer, das war ja auch total kühl und nach einem bestimmten Schema
ist ja
ablaufen.
Auch das ganze Setting so wahnsinnig steril.
Ja,
mit diesen ganzen weißen Möbeln und so.
Das hat für mich auch so Lantimos.
Ja, deswegen, und der Lobster war halt auch, da macht er ja auch eine völlig eigene Welt auf. Mhm. Da hast du im Endeffekt das, was hier nur auf diesem Gelände stattfindet, hast du da ja die ganze Welt, ne? Wo du ja auch die Prämisse musst du halt so hinnehmen. Aber ich habe das nicht eine Sekunde in Frage gestellt.
Ja.
So, das war so und dann sind halt auch alle Menschen leben dann in dieser Prämisse und das funktioniert in seinen Filmen nach meinem Geschmack echt sehr, sehr gut. Also auch hier, ich habe das nicht eine Sekunde irgendwie dachte ich so, ey komm schon, so, wer soll das glauben oder so, sondern das wird so behauptet und dann ist das so und ich finde, also dieses Disbelief-Thema, was immer wieder mal vorkommt, so, das hat der schon wirklich mit so einem sehr kleinen Budget problemlos im Griff, finde ich.
Okay.
Also ich mochte das.
Okay.
Ja, ist lustig. Okay, also du, jetzt erzähl mal. Für dich ist es prätentiöse Scheiße.
Ich fand den richtig schlimm. Alter.
Aber glaubst du, ich könnte den gucken?
Nee, Mann.
Nee, Mann.
Warum nicht?
Das wird für dich der letzte Rotz sein, wenn du den...
That was horrible.
Ja.
Ja, aber so wie er es jetzt erzählt hat, würde ich denken, ja, okay, würde klar gehen.
Ja, weil Lee halt Staubsaugervertreter ist. Der dreht hier alles an, wenn er sein muss.
Guck mal, verstehe.
Der Staubsaugervertreter.
Der verpackt alles in Wattebäuschen. Also selbst Hundescheiße.
Aber er hat es jetzt ganz, ganz interessant beschrieben.
Eigentlich. Nee, also man muss natürlich ein Gen für so weirde Stoffe haben.
Also 100%
muss dafür empfänglich sein und sagen, gut, das ist ein völlig beklopptes Szenario, was hier aufgemacht wird, aber ich gehe mit.
Mhm. Als du gesagt hast, dass du den guckst, wusste ich, du wirst den besser finden als ich. Das war mir schon klar, nach Dupieux und den ganzen Erfahrungen, die wir
hier haben. Ja, Dupieux ist auch halt auch so. Kennst du die Filme von Dupieux?
Nee, ich fürchte nicht.
Sag mir nichts, nee.
Die hat er keinen einzigen von gesehen.
Okay.
Sag das nicht so abwertend.
Ja, ist so.
Junge, die hat da keine Dinge.
Ist ja nicht abwertend, sondern.
Die guckt nur so Netflix-Rom-Coms halten.
Netflix-Fünfteiler.
Ne, ganz so schlimm ist es ja wirklich nicht.
Sie guckt, was ist auf Platz 1. Dupieux war noch nie auf Platz 1. Nee.
Aber das wäre auch, das wäre wirklich komisch, Alter, wenn Dupieux mal auf Netflix auf 1 landet.
Das wäre strange, ja.
Ja.
Okay.
Ist auch so absurd, wie die manchmal so auf Netflix irgendwelche mittelmäßigen Filme von 2006 dann irgendwie hochladen, so bei Neuheiten.
Mm.
Und dann sind die auf einmal Platz 1 irgendwie, so keine Ahnung. Da siehst du dann irgendwie...
Ja, so heute meist gesehen, ja. Das sind dann so Leute, die halt einfach random zu Hause sitzen und sich denken, los geht's,
ja,
der ist
aber
neu.
Voll so eine, ja, genau, voll so eine, keine Ahnung. Dann kriegst du so American, hier, American Pie, hier, The Next Generation und so, ist dann auf einmal auf Platz 1. So, wo du denkst, Alter, was? Über den Film redet kein Mensch mehr.
Naja. Aber eben, das sind dann die vermeintlichen Neuerscheinungen bei Netflix. Oder wie?
Genau. Okay.
Ist halt umsonst.
Mhm. Ist neu, muss ich reingucken. Ja. Auch wenn es dann 20 Jahre alt ist. Ja, finde ich ja gut. Vielleicht kriegt man so eben dann auch mal wieder ein bisschen ältere Filme und das Volk. Ne?
Vielleicht, ja. Also mir war klar, dass du den gut finden würdest und so, und dass das dein Cup of Tea ist. So, das, ich habe den damals gesehen und dachte nur so, Alter, was ist denn das für ein Scheiß, Alter?
Mhm.
Das ist super absurd und einfach nur prätentiös, so von wegen anders sein als alle anderen und so. Und das bei seinen anderen Filmen hat er noch irgendwie anders meinen Nerv getroffen. Also ich fand ja nicht alles gut. Ich fand ja Killing of a Sacred Deer war für mich so mittelmäßig. Den fand ich irgendwie cool, aber irgendwie auch strange. Das war so eine Mischung aus Dogtooth und wo ich das komplett abgelehnt habe. Und dann gab es andere Filme, von denen die fand ich natürlich großartig. Also bei The Lobster war ich auch nicht so mega begeistert wie du. Aber gerade Poor Things und so, das ist natürlich grandios gewesen. Also ich mag ihn tatsächlich, wenn er ein bisschen... Wenn er zwar immer noch absurd ist, aber ein bisschen wahrscheinlich zugänglicher.
Bisschen gediegener.
Mhm.
Da kann ich mit Lanthimos was anfangen, aber es ist nicht mein Lieblingsregisseur.
Zu abgedreht hier also.
Ja, ja, irgendwie schon. Mhm. Mir fehlt da irgendwie... Also klar kaufe ich eine Welt in einem Film, wenn sie halt aufgemacht wird und die ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Aber wenn ich dann denke, so Alter, ja okay, aber ansonsten gibt mir der Film nichts und es ist halt mehr als absurd, ist es halt nicht.
Mhm.
Dann finde ich es halt nicht geil.
Okay.
Ja,
okay.
Weißt du, sowas wie Brasil und so ist ja auch eine Fantasie und Welt und irgendwie absurd,
ja, klar,
und Utopie.
Aber die erzählen aber natürlich sehr viel mehr.
Richtig,
hier
ja.
ist halt viel Projektion natürlich. Ne? Also du siehst eben diese Familiendynamik und natürlich führt das bei mir zumindest dann dazu, dass ich halt das hinterfrage, ne? So mit dem, was man halt selber auch erlebt hat und so. Und natürlich geht der hier halt so weit, dass das sehr abstrahiert ist alles. Aber weil es eben vielleicht auch so weit weg ist oder so ein völlig anderes Konzept, ist schon, also ich fand es super interessant. Mhm. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht mein liebster Film von Lanthimos. Trotzdem finde ich es beeindruckend, was der halt mit dem Budget auch da rausgeholt hat. Das musst du auch erstmal hinbekommen, ne? So mit unter 300.000 Filmern. Ich war wirklich jede Sekunde voll dabei und fand das super intriguing alles.
Abgefahren. Ja, wird, kreativ, innovativ.
Es wird auch nicht aufgeklärt, in Anführungsstrichen, im Sinne von, dass irgendwo am Schluss eine Zeitung rumliegt und man dann sieht, so, keine Ahnung, ein verrückter Mensch.
Also,
aus, oder?
Nee, also, wie gesagt, wir sehen schon, dass draußen noch normale Welt ist, weil wir auch eben, wir sehen einmal die Sicherheitsfrau und dann sehen wir auch einmal den Vater bei der Arbeit.
Mhm.
Und vor allem auch am Ende des Films gibt es sogar, also nicht nur nicht das, was du gerade gehofft hast, dass es gibt, sondern es gibt dann eher noch ein Ding, was aufgemacht wird, wo man so ein bisschen hängen gelassen wird, weil es entweder so oder so ausgehen könnte und man dann da sitzt so, ah, komm schon, was ist es jetzt?
Okay.
Wie bei Sirens.
Ja, ja.
Hast du auch gesagt, das ist ein Ende, was man interpretieren kann.
Kann man, auf jeden Fall.
Siehst du? Zieht sich durch.
Ist das schön.
Mal gucken, ob The Equalizer 3 vielleicht ein offenes Ende hat, was man verschieden interpretieren kann.
Müssen wir nicht noch Punkte raten?
Ja, ja, wir sind ja noch hier nicht fertig. Aber du hast ja gesagt, soll mal nachschlagen, wie der ankam bei unserer,
mach mal,
bei unserer Gemeinschaft. Und der kommt bei einigen sehr, sehr gut an.
Mhm.
Also gerade was unsere Supporterschaft angeht, haben wir hier Atombomb mit 4 Sternen. Wir haben Leutnant Ferrante mit 4 Sternen. Nils 3 Sterne, bisschen verhalten. Hermann ist bei 3,5. Unser Dennis ist bei 4 Sternen. Aber dann hast du hier auch ein paar.
Das kannst du jetzt bei Letterboxd sehen oder wo?
Ja, bei Letterboxd sehe ich praktisch, wo die Leute, mit denen ich befreundet bin, praktisch diesen Film bewertet haben.
Ja, ja. Stark.
Daniel ist bei 4 Sternen, Otto bei 4 Sternen, Adrian 4 Sterne, also alles gut.
Mhm.
Hoffi 3, Dietz 4,
okay.
Marci 3,
Ja gut, du musst jetzt auch nicht jeden einzelnen vorlesen. Gibt es also noch welche, die eher so in deiner Region sind? Weil es klingt ja so, als wärst du eher so bei einem Stern.
Ja, hier ist einer, der ist bei einem halben Stern und hier ist einer, der ist bei zwei Sternen. Also die hast du auch vereinzelt hier drin. Okay. Aber die meisten von denen sind tatsächlich so zwischen 3 und 4.
Okay.
In dem Rahmen bewegt sich das. Und ich habe ihm 1,5 gegeben hier bei Letterboxd.
Oha, richtig sauer.
Ja, war kein
Scheißfilm.
War kein Highlight für mich.
Okay. Aber Highlight ist gut.
Ich kann tatsächlich per Ausschussverfahren, glaube ich, weil wir ja hier schon den einen oder anderen Latimos hatten, kann ich mir denken, dass du wahrscheinlich The Favorite dann hier gucken wolltest. Und dann,
ja,
der war es wahrscheinlich. Genau. Weil ansonsten alle anderen haben wir, glaube ich, hier mehr oder weniger besprochen, aber du hast sie hier nachgeholt. Und jetzt würdest du mit dem praktisch die Filmografie schließen, oder?
Nee, der hat ja noch 2, 3 Filme vor Dogtooth, glaube ich, gemacht.
Ach, vor Dogtooth, also, siehst du, ja, stimmt.
Auch noch so griechische Filme.
Das war ja gar nicht sein Debüt. Ja. Wird sie auch noch sehen?
Ja, weiß ich nicht. Jetzt gucke ich dann erstmal noch The Favorite.
Griechische Wochen hier bei Steve.
Griechische Wochen, ne?
Bei McDonald's, okay.
So, jetzt würde ich Punkte vorlesen.
Auf die bin ich ja mal gespannt, auf die Punkte, erzähl mal.
Ach so, übrigens, das hat Yorgos Lanthimos nicht nur selbst geschrieben, sondern zusammen mit Evthymis Philippou, mit dem der auch die meisten anderen Sachen schreibt. Der Typ hat 13 Credits und das meiste davon ist für Lanthimos gewesen.
Okay.
Ja, scheint eine gute und lange Zusammenarbeit zu sein.
War das schon der Kumpel von ihm bei, den er immer wieder mal so in so einer kleinen Szene mit rein inszeniert in seine Filme? War der bei Dogtooth schon mit drin? Der hat zum Beispiel auch bei Kinds of Kindness hat er doch diese Hauptfigur eigentlich gespielt, um die es die ganze Zeit geht, so, der immer nur so sporadisch auftaucht.
Ah.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
War der nicht bei Dogtooth schon dabei? War das nicht einer aus seiner griechischen Clique?
Ich überlege gerade, ob das unter Umständen sogar der Vater ist, aber jetzt hast du da einen losgetreten, Alter. Muss ich auf jeden Fall nachgucken, da will ich jetzt nicht
irgendwas war da
irgendeinen Scheiß behaupten.
Ja, weil ich glaube, dass der schon seit seinen frühen Projekten begleitet der ihn irgendwie durch seine komplette Filmografie.
Okay, also der Vater wird von Christos Dergiolou gespielt. Irgendwie sowas.
Hallo.
Und nee, Alter, das ist alles griechisch, was der gemacht hat.
Mhm. Nee, dann ist schon mal nicht der.
Nee, der ist es nicht. Es gibt der Sohn wird es auch nicht sein, weil wie gesagt, der Cast ist hier wahnsinnig überschaubar.
Mhm.
Und der ist es auch nicht. Nö, dann
naja, machen
kann
wir die
ich die Frage wahrscheinlich mal, mit Nein beantworten.
Genau, ich kann aber bei Kind of Kindness gucken, ob ich den finde auf der Schnelle, weil der hat ja so einen bestimmten.
So, Punkte sehen folgendermaßen aus. Auf IMDb eine 7,1, Metascore ist bei 73 und Letterboxd 3,7. Und Guess fängt an.
Yorgos Stefanakos heißt der Typ, den ich meine. RMF, genau, der hat ja so.
Ja, nee, der war hier nicht dabei.
Hat ja so Initialien. Mhm. Nee, tatsächlich nicht.
Ah, ich weiß, wie du meinst, ja, klar.
Ich sag, du bist bei einer 7,5.
Nora?
Ich probiere es wieder mit der 7,5, die eben schon daneben ging.
Ja, ich kann es nicht so gut einschätzen, natürlich, weil ich nicht die Übung habe. Aber so wie ich deine Beschreibung jetzt gesehen habe und wie deine Augen geglitzert haben, während du spruchst.
Spruch.
Ich bin bei einer 8 sogar, glaube ich.
Sagte sie fragend?
Doch, ja, ich sag eine 8.
Sagte er geheimnisvoll.
Okay, Elmo.
Siehste, Gäste, kam scheinbar etwas Begeisterung rüber.
Also das Glitzern in den Augen habe ich hier noch nie gesehen in diesem Podcast, aber...
Siehste, da ist Nora aber sehr viel empathischer unterwegs.
Ich glaube auch.
Ja.
Also es ist die 8.
Ist das hier. I'm a highly skilled emotional empath. Nee, es ist sogar eine 8,5.
Oh, 8,5,
ganz,
Alter.
Ich habe ganz kurz überlegt und dann dachte ich, ich sollte es
hast
auch nicht
getraut,
übertreiben,
ne, weil
mit
der
Guess Euphorie.
Mit der 7,5 ankam.
Ja. Wow, da bist du näher dran, okay. Stark. Gepflegte 5 Punkte Unterschied zwischen uns. Von mir 3,5.
Oh, du Hater, Alter.
Für diesen Schmarrn.
Oh Gott, dieser Schmarrn. Kokolores hier.
Kokolores. Fokus-Pokus-Film.
Oh, ja, wirklich. Tünnef. So.
Kommen wir zu was Realistischem.
Genau.
Equalizer 3.
Yes.
So, ach, wir müssen ja im Vorfeld raten.
Ja, diesmal raten wir vorher, weil gemeinsamer Film. Wer liegt vorne? Natürlich Lee.
Ja. Sekunde, ich mache immer noch kurz meine Tabellen-Action. So, ich habe mir für euch für Guess 7,5 notiert.
Mhm.
Und für Nora 7.
Mhm.
So.
Ich sag Nora 8 und Lee 7.
Mhm.
Interessant.
Ist nicht sein Tag heute.
Oh je.
Ja, ich sag bei dir auch 7. Und
du sagst bei Guess?
Bei Guess sage ich 7, okay. Ja, entschuldige. Und bei dir, Lee, konnte ich es auch nicht so gut einschätzen, aber na, ich sag 6,5.
Also ihr dürft die Bewegtbildbanausen bei Patreon und Steady unterstützen und wenn ihr das macht, wie unser Kumpel Ernie hier, dann dürft ihr Auftragsfilme auch unter anderem aufgeben, die wir dann im nächsten Monat besprechen.
Ernie, Junge.
In illustrer Runde und von Ernie kam die Equalizer 3 und ich habe dir die komplette Liste geschickt.
Mhm.
Und du hast gesagt, war relativ schnell eigentlich deine Entscheidung, hast gesagt, ja, Logo.
Ja, ich habe mir schnell die Trailer angeguckt von den Filmen. Ich weiß ehrlicherweise nicht mehr, welcher noch zur Auswahl stand.
Du hast dir die Trailer angeguckt?
Ja, ja.
Mhm.
Und das war der mir am nächsten schien.
Du magst ja eigentlich so auf die Fresse und so.
Ja.
Bist ja schon Fan von.
Das mag ich gern. Schlägereien, Explosionen, los geht's.
Ich bin ihm ehrlich gesagt ein bisschen dankbar, weil der ist irgendwie schon wieder abgeflaut bei mir, so bei meinem Interesse, weil ich fand den zweiten ja so nicht ganz so cool wie den ersten, war aber nicht so der Mega-Fan auch vom ersten. Und der dritte ist irgendwie so, dachte ich so, ja gut, vielleicht gucke ich den irgendwann mal. Und jetzt durch den Auftragsfilm hat Ernie den so ein bisschen, hat er mir so ein bisschen den Arschtritt gegeben, nur die Trilogie voll zu machen und finde ich dann im Nachhinein doch ganz gut, weil ich von mir aus hätte den wahrscheinlich noch eine Weile aufgeschoben.
Natürlich.
Genau so geht's mir auch.
Ja.
Aber das heißt, du hast die anderen beiden davor auch gesehen, Nora?
Ja.
Okay. Hätten wir ja auch mal fragen können, wie die so wegkamen. Wobei, das hätten wir mal ja allen machen müssen.
Ja, hätten wir machen können. Ich meine, gut, ich habe beide hier besprochen im Rahmen des Podcasts. Also,
ja.
Da du dich an jede einzelne Rezension erinnerst,
wusste ich genau.
Natürlich.
Konntest du das bestimmt abrufen.
Du wirst lachen. Ich war gerade schon wieder überrascht, dass du sagst, den zweiten fandst du nicht so gut wie den ersten. Ich dachte, du fandst die beide gleich irgendwie.
Ja, laut Tabelle fand ich die auch beide gleich.
Okay.
Ja, und also es ist noch erstaunlicher, wenn ich diesen hier in Relation setze mit den anderen beiden, was die Punkte angeht, bin ich selber ein bisschen erstaunt, aber kommen wir sicher noch zu.
Mhm.
Weil in meinem Kopf gibt es eine ganz klare Priorität bei diesen drei Teilen.
Oh fuck.
Und
okay.
Ich dachte, der zweite kam bei mir gar nicht gut weg und deswegen war ich auch nicht so motiviert, weiterzugucken.
Ja.
Jetzt sehe ich hier, dass der zweite genauso viele Punkte gekriegt hat wie der erste.
Ach, genauso viel?
Ja, das alleine schon beißt sich.
Ja.
Und gucken wir mal. Das ist auf jeden Fall vom gleichen Regisseur, Antoine Fuqua.
Natürlich.
Der hat auch hier wieder Denzel, glaube ich, zum 700. Mal inszeniert. Und
ich war ein bisschen überrascht, ne, als ich gesehen habe, der hat 80 Regie-Credits, aber klar, der hat ja super viele Musikvideos auch gemacht.
Hat er auch, ja.
Haben wir auch wieder so einen.
Mhm.
Und vier davon, von diesen 80 Credits, die sind ja noch upcoming und eins davon wird, glaube ich, schon ein bisschen größer oder mehr erwartet als andere, weil der macht ja dieses Michael-Biopic.
Ja. Richtig.
Ah, okay.
Wo ja der echte Neffe von Michael Jackson auch jetzt Michael Jackson spielt. Und da ist es ja auch so, was den Rest der Familie angeht, haben sie schon auch ein paar prominente Namen an den Start gebracht.
Cortman Domingo spielt den Vater, oder?
Mhm.
Krass.
Das könnte echt gut werden. Ich bin gespannt.
Aber der ist schon wieder irgendwie so ein bisschen Nachbearbeitung und keine Ahnung, irgendwelche Nachdrehs und so, also das ist schon wieder ein bisschen Hickhack um den.
Oh, und vor allem macht Antoine Fuqua nicht auch dieses Hannibal-Ding mit Denzel? Das ist, glaube ich, noch als Untitled Denzel Washington Project irgendwie bei ihm gelistet. Aber ich glaube, der macht das. Das,
okay.
Wo Denzel Hannibal spielt, da bin ich.
Hannibal Lecter Hannibal?
Nein,
den historischen Hannibal.
Den Elefanten.
Gehirne.
Und da bin ich schon sehr gespannt drauf, Alter.
Ach krass.
Weil das, also vor allem wenn Fuqua den macht, muss der ein bisschen actionlastig werden.
Mhm. Und Verfolgungsjagd auf Elefanten.
Ja, nicht mal, komm schon, Alter. So
durch Brooklyn.
So Schlachten aus dem, also wenn entweder Ridley Scott oder halt dann.
Aber Fuqua hat, glaube ich, noch nichts Historisches bis jetzt gemacht in dem Sinne, oder? Das war doch alles irgendwie, es war auch alles urban.
Ja, stimmt. Oder?
Szenario.
Ich glaube schon, ja. Ja, aber du. Wer weiß. Ich finde es eine spannende Kombi. Bin mal gespannt, was das wird.
Wir schauen mal.
Ja, jetzt erstmal Equalizer 3. Auf Deutsch natürlich den wichtigen Zusatz, The Final Chapter. Hammerdämlich, weil Antoine Fuqua dann irgendwann dann doch in einem Interview gesagt hat, ey, also wenn das Ding funktioniert und Denzel noch Bock hat, ich wäre auch für den nächsten Teil noch am Start, aber auf Deutsch haben sie das Ding lieber gleich mal dicht gemacht.
Mhm.
Ja, whatever. So, wer will erzählen, was hier geht? Fragende Blicke.
Jetzt guckt er mich an.
Willst du?
Ich kann ein bisschen erzählen. Ihr wisst, ich kann es mir immer nicht so gut merken. Ihr müsst mir dann helfen.
Ja, machen wir.
Einfach. Also Denzel Washington ist gebrochen, mental und körperlich. Und versucht, ein Drogengeschäft aufzudecken. In Sizilien? Nee, sag mal schnell, wo.
Ja,
Sizilien.
Ja, das ist richtig.
Und muss dann da sich aber körperlich erholen in einem ganz niedlichen, ansehnlichen Dorf. Kinder rennen.
Naja, er wird schon niedergeschossen. Also das kann man
ja, zumal ja, es gibt ja einen Grund, warum.
Stimmt, das ist gleich am Anfang, ne?
Ja.
Körperlich erholen will, klingt so, als wenn er so Rücken hat oder so.
Auch.
Ja.
Und genau, er will so diese Drogengeschäfte aufdecken und tippt noch so seine alte Organisation so und ruft immer eine Telefonnummer an. Und dann auf den Spuren dessen wird er verletzt und muss sich dann körperlich erholen und ist dann in diesem niedlichen Dorf, in dem ihm alle freundlich gesonnen sind. Und er legt immer sein kleines Platzdeckchen auf den gleichen Tisch in dem gleichen Café und hat seinen eigenen kleinen Löffel dabei, um diesen Tee umzurühren, den er immer bekommt von der gleichen Frau, und alle mögen ihn und er fühlt sich wohl, bis er merkt, dass das gesamte Dorf in der Hand der Mafia steckt. Steckt, sagt man das? Nein. So, aber die haben dieses Dorf in der Hand und unterdrückt die Polizei, unterdrückt eigentlich alles, was in diesem Dorf an Leben stattfindet. Das ist auch offiziell der Camorra-Clan angeblich.
Mhm. Mhm. Ja, die Polizei ist natürlich korrupt und steckt mit denen unter einer Decke, also die sind keine große Hilfe.
Mhm. Nein.
Na, ein Polizist, ja.
Das ist im Gegenteil, einer der Polizisten ist ja hier eine Art Protagonist.
Ja, ja, genau. Gut, stimmt, einer von denen schon. Aber ich meine nur generell.
Naja, die Strukturen, klar, die sind Strukturen halt durch die Camorra vorgegeben, ja. Mhm.
Und dann hier Schutzgeldgeschichten und so eine Sachen, so dass die.
Genau. Und er ist dann natürlich McCall, wie er ist, will er sein ihm ans Herz gewachsenes Dorf beschützen und aus den Fängen der Mafia befreien.
Mhm.
Und dann geht's los.
Klar.
Klar.
Ja, Robert McCall ist hier Roberto, wie er sich vorstellt, weil wir sind in Italien, deswegen ist er jetzt Roberto McCall.
Ja, also ich glaube, noch kurz zum ursprünglichen Anlass, warum er eigentlich da ist, weil der Typ, der sich dann als einer der größeren Mafiosi rausstellt, von dem wusste er ursprünglich nur, dass der einem seiner Nachbarn Geld geklaut hat.
Das Rentengeld geklaut, genau. Hat, ja.
Und er ist eigentlich nur da, um das zurückzuholen. Und dann stellt er aber fest, okay, die
steckt noch ein bisschen mehr hinter.
Bedrohen auch das ganze Dorf, dann machen wir da mal den ganzen Laden platt. Ja. Also ist eigentlich alles wie immer, ne?
Mhm.
Ja, es ist natürlich, also was so die Menschen, die oder die Protagonisten oder Antagonisten in diesem Film angeht, das ist schon wenig platt, weil es gibt wirklich nur die richtig guten Menschen, weißt du, die nur
bösen.
Helfen und die nichts Böses im Schild führen, und halt die richtig schlechten Menschen, die halt nur fies sind, so weißt du. Es gibt halt nichts, es gibt halt kaum Grauzone, wo du sagst, okay, einer ist hier irgendwie so ein bisschen shady, aber schlägt sich dann auf die andere Seite. Sondern du weißt genau, okay, den kann man getrost hier um die Ecke bringen und den, das sind die lieben Menschen, die es geht zu beschützen.
Ja, aber ich glaube auch nur deshalb akzeptiert man so diesen basic 90er Action-Vibe überhaupt, weil es halt alles so klar getrennt ist und man dann ihm nicht mehr vorwirft, wie du kannst den doch jetzt nicht töten.
Finde ich auch. Das sind ja ganz klare Archetypen.
Genau, alles. Ja, das muss alles so sein, damit es so funktioniert, glaube ich.
Auch wenn Roberto einmal einen Apfel nimmt, ohne zu bezahlen.
Das,
das ist dir auch aufgefallen,
Mundraub.
Finde ich auch.
Das ist, also, Entschuldigung, also
ja,
das war dann schon das Größte, was man hier gesehen hat.
Ja, aber ich finde, Fuqua hat irgendwie schon immer so Filme, die mit so ein bisschen 90s-Charme gemacht.
Mhm.
Aber genau das mag ich daran.
Ich auch, ja, voll.
Also diese Nostalgie, die es in mir auslöst, ist positiv auf jeden Fall.
Ja, für die Nostalgie und für den 90s-Charme, finde ich, hat dann zu modernen Look und irgendwie so das Color Grading und so ist dann wieder,
ja.
Ist dann irgendwie alles wieder zu Netflix, so von der Optik, finde ich.
Mhm.
Und ich finde es ehrlich gesagt auch ein bisschen, weil das hast du nicht erwähnt, aber die Besetzung dieser Dame, die er kontaktiert, das ist einfach mal Dakota Fanning.
Stimmt, Dakota Fanning, ja, wir haben nicht über die Besetzung gesprochen. Das finde ich fehlbesetzt, weil sie ist für mich ein Baby.
Erstens,
sie ist für mich keine erwachsene CIA-Agentin.
Erstens finde ich nicht.
Ja, gut, es wird ja eine Verbindung erzählt, die es so ein Stück weit rechtfertigen würde, aber.
Ja, ich finde sie nicht sonderlich glaubhaft als CIA-Agentin.
Die kommt mir auch viel zu wenig vor. Also dafür, dass es einfach mal Dakota Fanning ist, ist sie mir nicht präsent genug.
Kommt ja auch ins Krankenhaus sofort.
Ja, reicht mir nicht.
Aber was ich noch viel platter finde, ist, sie ist das kleine Mädchen, was Denzel Washington in Man on Fire beschützt hat.
Warum ist das platt?
Naja, und jetzt besetzt man Dakota Fanning neben Equalizer an seiner Seite als erwachsene FBI-Agentin.
Jetzt geh doch mal von Gen Z aus. Wer von denen kennt denn bitte Man on Fire?
Jeder sollte Man on Fire
ja,
kennen.
Ja, das steht auf einem anderen Blatt, aber jetzt...
Aber gibt es keine andere Schauspielerin, die man da hätte besetzen können, außer das Mädchen, das schon mal mit ihm vor der Kamera stand für Man on Fire. Für
aber, und da muss ich jetzt zu Lees Argument zurückrudern, das gibt ja einen Grund, warum sie besetzt wurde, weil die Optik für, also sie ist optisch perfekt gecastet für das, was sie ist. Ohne zu spoilern.
Es werden ja Verwandtschaftsgrade erzählt.
Ja.
Insofern muss es einen Bezug geben in irgendeiner Form. Und ich hab da, also Digga, die waren wirklich ein kleines Mädchen bei Man of Fire. Chill doch, niemand
aber
stellt da optisch eine Referenz her.
Hä? Ich habe sofort optisch eine Referenz hergestellt, weil das ist eine ihrer ersten Rollen gewesen.
Ja, aber weil du Dakota Fanning und ihre Filmografie kennst, willst du mir doch jetzt nicht erzählen, dass jemand Man on Fire gesehen hat, nicht weiß, wer Dakota Fanning ist und sich dann irgendwann später Equalizer 3 anguckt und denkt, das ist das kleine Mädchen. Ha!
Nee, aber
im Leben, Alter.
Ja, aber ich rede doch hier aus meiner subjektiven Sicht und aus meiner Meinung und mich hat's getriggert. Ich hätte da jede andere lieber gesehen.
Ja, ey, ich finde dafür ihre Rolle auch zu egal irgendwo, also weil die kommt ja auch nicht wirklich zum Einsatz. Ne? Und ich finde sowieso, das ist ja wie so oft bei diesen Filmen oder dieser Sorte Filmen allgemein, das ist ja super viel Staffage. Also wer so in den Nebenrollen auftaucht. Ich finde, es ist in der Regel wichtig, dass du einen guten Antagonisten hast. Als Gegenspieler so und das drumherum, wenn dann noch da nette Nebenrollen sind, ist cool, aber das ist auch nichts, was ich groß erwarte oder was mich dann stört, wenn es nicht so ist. Also ich hätte es eher Panne gefunden, wenn Dakota Fanning jetzt hier auch wirklich noch in der Action zum Einsatz gekommen wäre, so richtig. Das hätte ich, glaube ich, dann sehr forciert gefunden.
Ja, das haben wir zum Glück, das sind zum Gang, ja.
Ja. Gaia Scodelario haben wir noch, die sehr schön anzuschauen ist. Die kannte ich ja aus einigen Serien. Hier der Dirty Black Bag war sie ja mit bei. Und der Yumi
in der Kaffeebesitzerin?
War das die Kaffeebesitzerin? Ja.
Okay.
Genau. Ja.
Ich kannte nur den Polizisten aus From Scratch. Da ist der so ein italienischer Schönling. Und da ist er halt der Polizist, der bedroht wird. Oder dessen Familie bedroht wird.
Ja, gerade welcher der Herren war. Ich habe mir das auch rausgeschrieben, weil ich es bekloppt.
Der heißt Eugenio Mastrandrea.
Genau, er ist das, ja. Den kennst du aus einer Netflix-Produktion? Oder was meinst du eben?
Ich weiß nicht, ob die von Netflix ist, aber die hieß From Scratch mit Zoe Saldana.
Ach, okay. Ja, war eine Netflix-Serie.
Okay.
Alter, Freunde, Digga, wenn du das Bild siehst, du weißt auch, warum das, mir das nicht sagt.
Das wurde mir auch nur random empfohlen.
Nora, wir müssen was an deinem Netflix-Algorithmus machen. Was zur Hölle ist da los?
Vom Cover her hätte ich das auch überhaupt nicht geguckt.
Boah, sieht das schlimm
aus. Und ich habe mich auch durchgequält. Ich habe die auch nicht zu Ende geguckt, sage ich ehrlich.
Okay.
Das war mir viel zu kitschig. Das war so kitschig mit Zuckerwatte eingepackt in Marshmallow in einem riesigen Becher von Kakao mit Karamellsoße. Kitschig.
Aber das erklärt auf jeden Fall, warum er in dem Film ist. Das ist halt, ja.
Er wollte mal was anderes machen, meinst du? Oder wegen Netflix?
Nein, weil er halt eben in einer durchgehenden Netflix-Hauptrolle drin war und dann ist das vollkommen legitim, den eben in so einer großen Nebenrolle in einem Kinofilm zu besetzen. Das
okay, aber ich weiß nicht, von wann From Scratch ist, ehrlicherweise.
2022.
Ah, okay. Ja.
Deswegen so, als meine ich so als Anschlussprojekt. Okay. Das ist halt eben so dieser einigermaßen organische Verlauf, den es halt in der amerikanischen Industrie noch gibt. Deswegen wenig überraschend. Aber da machen die in meinen Augen auch viel falsch. Also weil ich immer wieder Filme sehe, wo dann eben Leute in großen Nebenrollen auftauchen, wo ich mich frage so, Alter, wer zur Hölle ist das und warum vor allem ist der da? Und dann gucke ich in die Vita und dann ist es genau das.
Okay.
Irgend so ein Softporno auf Netflix. Wirklich, ohne Scheiß, also wurde dann so ein Film, wo ich dann geguckt habe, was zur Hölle ist das? Und das ist dann wirklich so, also möglichst anzüglich, ohne noch irgendwie im Rating in einen Bereich zu rutschen, wo sie es dann nicht mehr machen dürfen. Und so ein Typ spielt da eine große Nebenrolle und ich habe den vorher noch nie gesehen und ist halt eigentlich auch Sänger oder sonst was, aber war dann halt eben in einer semi-erfolgreichen Netflix-Produktion. Das schon.
Naja, aber das ist ja wahrscheinlich, was die Streaming-Zahl betrifft, dann nicht zu unterschätzen.
Nee, eben. das ist, und ich finde jetzt in dem Fall von ihm, wie hieß er, Eugenio
Mastrandrea.
Ja. In seinem Fall hat das ja auch gut geklappt, weil ich fand ihn echt gut.
Ja, durchaus.
Also für das, was der hier machen musste, hat der für mich voll funktioniert.
Mehr hat er in der Rolle auch besser gepasst als in der kitschigen, romantischen Liebespaarrolle.
Ja, aber wenn du diese ganzen Serien, die dir vorgeschlagen werden, mit den hässlichen Plakaten auch immer wieder reinguckst,
nee, das
dann
wurde
musst
mir
du dich auch nicht wundern,
von einer Freundin empfohlen.
Ach, von einer Freundin,
ja,
okay.
Ja, deswegen, ich zerschieße mir meinen eigenen Algorithmus damit, das weiß ich natürlich.
Ja, ja, ja.
Aber ich bin ja offen dafür. Mir dann, ich entscheide mich dann aber auch, das nicht zu Ende zu gucken, also.
Klar.
Sag ich so, aus der Liste entfernen, Alter, geh mir nicht auf den Sack. Manchmal bin ich richtig aggressiv und drück dann auch das gefällt mir nicht Knöpfchen.
Oh. Next
dann kann
level.
Netflix nämlich nicht wissen, was das von mir hat.
Mhm. Ja.
So nämlich.
Verstehe.
Ja, jetzt, wie habt ihr das gefunden hier?
Ja, um das mal ein bisschen in Einzelteile aufzuteilen, der Score war sehr generisch, wie ich fand. Aber ich mochte an dem Film, dass er so schön hart war. Also der ist ja schon eingestiegen, wo Robert McCall durch dieses Haus läuft und beziehungsweise die anderen durch das Haus laufen und sehen, was er da hinterlassen hat.
Ja.
Und der eine hat irgendwie so ein Beil im Kopf, was da noch drinsteckt, liegt am Boden, überliegen Leichen.
Man sieht es auch richtig durch
den Weg der Zerstörung ist halt so offensichtlich.
Total.
Aber das finde ich,
das war schon nice.
Ich dachte auch, okay, cool, dass du quasi erst nur so den Aftermath siehst. Und dann war aber irgendwie klar, es wird noch eine Sequenz geben, wo wir sehen, wie er da durchmarschiert.
Ja,
ne?
Ja, das wäre sonst verschwendet.
Ja, eben, genau. Und wie sie das gemacht haben, fand ich aber voll lame, Alter.
Mhm.
Weil das dann in so einem, natürlich in einem Flashback erzählt wird, aber dann hat das ja auch noch irgendwie so eine gräuliche Sepia-Optik. Und
ja, ja.
Das war,
deswegen sage ich ja, das Color Grading ist halt.
Das fand ich leider auch echt dünn, leck. Weil auch da, so wie sie es durchchoreografiert haben, war ja wieder ganz geil.
Mhm.
Also deswegen, ich finde so ihn als Figur mit dieser Routine im Töten.
Ja.
Und er braucht ja diese Routinen sowieso, ne? Also wird er eben auch ganz gut erzählt über diese Kleinigkeiten, die er macht. Finde ich als Figur immer noch echt geil.
Mhm.
Ich finde jetzt halt hier ein bisschen schade, dass es wirklich deutlich weniger Action gibt als in den Teilen davor.
Ja, aber auch was die Routinen bezieht, was du gerade gemeint hast. Ich meine, eins seiner Trademarks war ja so, dass er immer mit dieser Uhr so, weißt du, und dann alles so abgepasst war und getimed und so.
Genau.
Damit hat man hier sehr, sehr sporadisch
Rolle.
Das hat in den ersten,
also sehen,
in den ersten beiden Filmen hat das eine viel größere Rolle gespielt. Mhm. Genau, das war, glaube ich, nur ein, zwei Mal wirklich hier. Das hat man auch hier ein bisschen fallen gelassen.
Ja, es wurde halt hier der Versuch unternommen, dem jetzt halt ein Herz zu geben, ne? Also, oder denen irgendwie likable zu machen.
Von Kopf denken jetzt.
Weil
genau.
Du siehst ihn hier ja auch lachen, ne? Es gibt halt, was ich glaube in den Teilen davor nie stattgefunden hat, es sei denn halt aus dem Gespräch irgendwie ironisch oder so, aber hier ist er ja dann an einer Stelle nahezu glücklich.
Naja, du sollst halt so eine Altersmilde empfinden.
Genau, und darüber halt auch die Motivation, dass er diesen Ort verteidigen will, irgendwie nochmal verstärken, ne? Weil es ist ja jetzt der Ort, wo er glücklich ist und wo er angekommen ist und wo er leben möchte und so.
Dieser Good People.
Ja, und diesen Teil der Handlung, das fand ich alles so ein bisschen überflüssig. Das ging mir eben auch. Es hat zu viel Raum eingenommen. Mhm. Ich hätte gerne mehr Action gesehen und davon war es einfach deutlich weniger als in den Teilen davor.
Ja, ich glaube, im zweiten Teil hat man ihm schon versucht, so ein bisschen so ein Herz zu geben, weil er ja da so als Mentor von dem Kind da agiert.
Mhm.
Das war ja schon neu. Weißt du, im ersten Teil war er halt so ein absoluter Loner. Mhm. Mit null soziale Kontakte.
Stimmt, ja.
Und hier ist es halt ein ganzes Dorf, was er ans Herz schließt. Ja, hier steigert man das Ganze.
Naja. Und was ich aber wiederum positiv finde, ist, dass das Szenario, was sie erzählen, mag ich wiederum halt sehr, weil das haben sie schon gut gemacht, auch dass die, wenn die Camorra erzählen, dass das dann auch wirklich italienische Menschen sind, die spielen. So, wenn die, also das mit der Sprache haben sie auch gut gelöst, also nicht hundertprozentig, aber es ist nicht so, dass die dann grundlos untereinander anfangen, Englisch zu sprechen oder so, sondern wenn ein Italiener auf einen Italiener trifft, dann spricht der Italienisch mit
dem. Das macht
und solche
auch.
Sachen, ne, das fand ich sehr cool und deswegen fand ich so, wie sie dieses Mafia-Umfeld dargestellt haben, mochte ich, weil es irgendwie authentisch ist und so. Und es hat so ein bisschen was aufgewogen von dem, was mir da an Action gefehlt hat.
Auch dass die Hierarchien gezeigt worden sind, weil du am Anfang denkst, okay, die Typen auf den Motorrädern, die das Schutzgeld eintreiben, okay, das sind jetzt seine Antagonisten, weil er aufräumen wird, weißt du, das sind die Kriminellen. Aber unterm Strich waren das nur die Hiwis von denen, die halt wirklich dahinter stecken. Und dann kommen die großen Tiere, weißt du, der Gomorra und so.
Ja.
Und das finde ich wohl auch ganz cool aufgedröselt.
Genau das ist aber auch was, was mir positiv aufgefallen ist, weil ich genau das dann irgendwie cool finde. Genau dieses, dann tropft so Blut von der Decke aufs Kopfkissen und also diese in Anführungsstrichen Mafia-Bilder, die man so erwartet. Genau. Man wünscht sich ja einen Pferdekopf im Bett und all das. Wenn es um Mafia geht, brauchst du ja genau das. Und das habe ich auch voll gemocht und fand es großartig.
Eben, da waren echt so Mafia-Film-Elemente drin und deswegen finde ich, haben die das gut.
Vielleicht ist das dann absichtlich als Waage gemacht, so dass es dann nicht zu. Das
wird auch gut damit gespielt, was für eine Bedrohung er ist, weißt du, dass du ihn erstmal nicht siehst und dass du einfach nur so, du siehst halt, dass einer
auch bewusst. Weißer Hai mäßig.
Genau, weißer Hai. Und du weißt, okay, er ist da irgendwo in diesem Haus, aber du weißt nicht, wo er sich gerade befindet und so. Also, und das weiß der Antagonist natürlich in dem Moment auch nicht und scheißt sich in die Hosen und so. Das ist schon ganz cool. Also, unterm Strich, Denzel mit knappe 70 ist natürlich immer noch cooler als andere 70-Jährige.
Auf jeden Fall.
Ja, aber es ist halt schon auch gut, dass sie es damit dann vielleicht lassen, weil es ist jetzt wie mit Liam Neeson und Co.
Das ist
du musst halt nicht irgendwelche Rentner in Actionfilmen als Actionhelden erzählen.
Das ist es. Ich finde, so mit Bäuchlein und dickem Arsch reicht dann auch mit der Actionklappe und so.
Expendables 9.
Ja. Nee, ich finde, dass jetzt kann er ruhig so eine Sache wie Hannibal drehen oder Gladiator 2 oder wo man ihn gesehen hat oder Shakespeare. Alles fein. Aber so, ich finde, so im Action-Genre hat er jetzt genug gezeigt, wie ich finde. Das ist natürlich ein Charakter vom Feinsten, also ist natürlich ein charismatischer Typ immer noch, auch im Alter, aber wir haben ihn ja in Jung auch noch im anderen Film, also Kürschert freut sich, dass wir zweimal Denzel Washington hier am Start haben, weil He Got Game musst du auch gucken im Auftragsportfolio. War ja auch eine Erstsichtung, dass ich den jungen Denzel und Alter, was für Charisma der ausstrahlt, alter Falter. Eine
sehr junge Rosario Dawson. Ja.
Ja, du darfst die Backstabbing Flusi natürlich auch nennen hier.
Es ist so lustig, das hatte ich jetzt wirklich einmal mehr, weil ich liebe sie ja wirklich in allem. Ne? Also ich finde so Rosario Dawson, wenn die einfach auftaucht, freue ich mich so. Ja. Ich finde die einfach super.
Simple Guy.
Und ja.
Naja, klar, warum nicht?
Und ich finde die auch einfach wunderschön und dann noch eine tolle Schauspielerin. Und jetzt war es aber bei He Got Game halt wirklich wieder dieser Konflikt, weil sie ist halt einfach fucking Bitch, Alter. Und
das hat sehr berechnet, ja.
Ja, und das ist dann eben, das ist ein bisschen verursacht so einen Konflikt.
Ah, ja, ja. Und, wie, konntest du noch schlafen, oder?
Ja, ging.
Ging noch. Ja, ich habe mich da auch empathisch in deine Lage versetzt, dachte so, oh, Lee wird hier leiden. Ey. Das ist ja, sägt an seinem Stuhl.
Ja, aber ich habe den ja zum Glück schon ein paar Mal gesehen.
Bin ja gespannt, wenn Rosario Dawson mal so als Massenmörderin oder so besetzt wird, was du da...
Ich
finde es wahrscheinlich immer noch niedlich.
Ja, ja, natürlich.
Das ist aber eine süße Massenmörderin.
Ja, die ist ja auch bei Sin City, ist ja auch badass, Alter, und ist Gottes cool dabei.
Oh ja, stimmt.
Aber killt ja auch, killt auch Bad Guys, also nicht jetzt.
Ja.
Na gut, okay, jetzt zurück von Rosario Dawson zu The Equalizer, Free. Ja, ich mochte den auch. Ich mochte tatsächlich dieses italienische Setting und so ein bisschen so diesen Urlaubsfeel.
Ja, das macht was aus.
Es war auch ein schöner Ort einfach.
Du lernst ja auch die ganzen gefallen. Leute kennen, weißt du? Du weißt, okay, hier ist der Doktore und so, der ihn wieder gesund pflegt und irgendwie jeder kennt sich und so. Das ist ja so ein bisschen so das alte Fellini-Setting in einem Actionreißer von Antoine Fuqua. Mit neuem Look. Also insofern fand ich den gut.
Auf jeden Fall.
Da wäre ich.
Okay, witzig. Sehen wir das alle ähnlich, oder was?
Ja.
Sieht so aus.
Offensichtlich wird er von keinem abgestraft.
Crazy.
Ja, und in meiner Hierarchie dachte ich halt, okay, ich fand ihn garantiert besser als den zweiten. Der erste ist für mich wahrscheinlich immer noch der beste. Und dann gucke ich so und habe dem ersten beiden halt 7 gegeben und dem hier halt aus dem Bauch raus eine 7,5. So, weil ich dachte,
ich habe gar nicht mehr nachgeguckt.
Nice.
Wann, weißt du noch, oder kannst du sehen, wann der erste oder der zweite rauskam?
Ich habe die irgendwann mal nachgeholt. Ich habe den auf jeden Fall beide nicht im Kino gesehen. Also insofern,
pass auf, habe ich hier.
Hast du parat?
2000,
aber wenn du sie nicht im Kino gesehen hast, dann habe ich sie ja wahrscheinlich auch nicht im Kino
2014
gesehen.
2014 und 2018 waren die beiden Teile davor.
Okay, warte.
Ja, ich habe die irgendwann mal nachgeholt. Du hast wahrscheinlich aus dem Bauchhaus dann 7,5 gegeben, also, weil zusammen rezensiert haben wir die nicht, glaube ich.
Nee.
Also du stehst in der Tabelle zumindest mit 7,5 drin.
Ich habe doch irgendwie nachgereicht, oder nicht?
Ach, nachgereicht war das?
Ich glaube, ja.
Alles klar, gut.
Ja.
Na, in meinem Handy habe ich auch diese ganz alten...
Das wusste ich nicht mehr. Also in meinem Kopf hat das irgendwie, hat Alter, diese Punktevergabe nicht gepasst zu dem, wie ich den jetzt bewertet habe, aber es ist so, it is what it is.
Digga, das ist so unheimlich, weil ich wollte gerade mal gucken, weil ich mir nicht rausgeschrieben hatte, wie der im Vergleich zu den Vorgängern performt hat im Kino. Na, also ich habe mir rausgeschrieben, dass der 191 Millionen eingespielt hat, weltweit bei einem 70 Millionen Budget. Das ist so unheimlich, die sind alle drei fast genau gleich gelandet, Alter. Der erste hat 192 Millionen, der zweite 190 Millionen und der dritte 191 Millionen, das gibt's doch nicht.
Ist ja krass, haben wir wahrscheinlich genau dieselben Leute gesehen.
Ja, ohne Witz, Alter. Das ist einfach nicht einer dazugekommen, nicht einer abgesprungen.
Ja.
Und nachdem wir jetzt drüber gesprochen haben, klingt es bei uns ja sehr ähnlich. Ja, ey.
Also eine sehr treue Gemeinde hier, die Fans von Equalizer.
Also das ist mal wirklich so der Inbegriff von solide, dieses Franchise. Ja. Das ist sehr krass. Lustig, ey.
Auf jeden Fall. Also gut, so die Hintergründe haben wir, denke ich mal, bei den ersten beiden Teilen erwähnt, dass der Equalizer ursprünglich auf einer Serie...
ja, gab es eine TV-Serie.
Basiert damals, genau. Und es ist schon sehr frei interpretiert auf jeden Fall hier die Action-Variante, weil die Equalizer-Serie irgendwann aus grauer Vorzeit, das war ja wirklich eher... Also es war natürlich auch dieses Ding so, weißt du, mit dem Timing und blau und hin und her, und dass es zu einer bestimmten Zeit irgendwas machen musste. Aber das war nicht so ein Hau drauf wie jetzt Denzel in der...
Hast
in
du
der
mal Film was davon gesehen?
Ich habe die irgendwann mal geguckt, ja.
Mhm. Okay.
Nie gesehen.
Vor Ewigkeiten.
Und das Ding mit Queen Latifah jetzt, ist das die Neuauflage?
Ja, das ist eine Neuauflage, so, wo wirklich sie praktisch auch wieder so die weibliche Equalizer.
Sie diejenige.
Auch. Sie ist die Equalizer.
Sie ist die Equalizer. Da gibt es schon 5 Staffeln.
Hä?
Ja, ja.
Da hier gar nichts.
Echt, in der 5 sind die schon. Sind jetzt, also ich weiß, dass die weitergemacht haben, aber oh fuck, tatsächlich.
Die sind jetzt in der 5.
Crazy.
Jetzt
das
ist
cool.
Also ich meine, Queen Latifah kann schon auch richtig badass, finde ich. Deswegen.
Finn.
Hast du die mal gesehen?
Die Queen Latifah Serie? Yeah. Nee, die habe ich nie, da habe ich nie reingeguckt. Von 85 ist die alte Serie, habe ich gerade geguckt.
Okay, wow.
Krass.
Ah, okay. Die hat ein 410er Rating, damit wird die garantiert nicht ähnlich blutig sein wie hier die Antoine Fuqua Geschichten.
Wahrscheinlich nicht.
Schade. Gut, aber klar, ist glaube ich auch NBC oder so. Ist irgendwas, CBS.
Ah ja.
Ist super mainstreamig, deswegen wahrscheinlich nicht der Rede wert.
Eher uninteressant für uns.
Kommen wir zu Punkten, oder was?
Ja, kommen wir zu Punkten. Geht 109 Minuten, können wir noch nennen. Grüße an Ernie. Vielen Dank dafür.
Ach ja, liebe Grüße.
Danke.
An ihn.
Und dann nennen wir Punkte.
Okay, 6,8 sind es auf IMDb bei einem Metascore von 58 und Letterboxd 3,1. Das ist gar nicht mal so doll.
Ja, die Letterboxd-Gemeinde, für die ist das natürlich viel zu primitiv hier. Zu wenig Arzi-Fazi.
So, aber das heißt, Guest ist bei einer 7,5?
Ja, meine Punkte habe ich schon genannt. 7,5 von mir, insofern am besten abgeschnitten aus der Trilogie.
Können wir klingeln, weil ich bin auch bei 7,5.
Uiuiui. Können wir für dich auch klingeln, 7,5?
Ich bin bei 7.
Ja! Nora bei 7, okay.
Digga.
Tja, Lee hat es wieder gemacht.
Ich habe eine Nullrunde. Katsching!
Eine Nullrunde hast du gemacht, ja, heute? Alter Falter, ey.
Nice.
Ja, wie Dave neulich angemerkt hat in der Episode mit dir. Heute kein Wein auf hohem Niveau, weil du keine Nullrunde gemacht hast. Ja, er hat ja schon Taschentücher gereicht damals.
Ach Gott.
Weil er sich beschwert hat, dass er keine Nullrunde gemacht hat, aber haushoch gewonnen hat. Das
ja, also man muss ja Ansprüche haben in irgendeiner Form.
Ja, gewinnen ist kein Anspruch mehr für ihn, weil er sowieso gewinnt. Der Anspruch ist jetzt, die Nullrunde zu machen. Mhm. Er hat sein eigenes Spiel daraus gemacht.
So.
Nora 7, Mensch, ich dachte, du hau drauf und so wird dir gefallen. Aber
ja, aber irgendwie... Also wahrscheinlich ist es, wenn ich es im Kino gesehen hätte, du kennst mich ja, ich bin dann gerne so komplett euphorisch drin im Thema. Und der ist, glaube ich, wirklich nichts so für zu Hause.
Mhm.
Und ich habe nicht einen so kleinen Fernseher, aber irgendwie...
Da war es halt nur nett.
Ja.
Okay.
Im Kino hätte er wahrscheinlich besser abgeschnitten vielleicht.
Kann ich mir vorstellen.
Tagesformabhängig wahrscheinlich auch.
Ja, aber ich finde, also du meinst, du hast den Score angesprochen, da bin ich bei dir, aber das Sounddesign fand ich hier schon stellenweise auch wirklich geil, Alter, weil gerade wenn die da durchs Haus gehen und dann kommen halt irgendwie von hinten rechts die Schüsse und so, das ist schon geil abgemischt.
Das wiederum stimmt.
Ja,
finde ich auch nice.
So, wir haben einen
Entstand. Gut, die Trilogie mal geschlossen zu haben. So, erzähl.
Ihr habt nämlich jetzt beide 1,5 Miese geholt in dieser Runde. Und damit seid ihr gleich auf. Ihr habt beide 3 Miese in der Summe.
Mhm.
Und ich habe 0.
Und er hat 0.
Na fein.
Applaus.
Applaus.
Toll.
Habt ihr einen Applaus?
Falls das nicht slow-clappig genug ist.
Aha.
Ich habe hier noch einen offiziellen Slow-Clap.
Okay.
Ja, ein paar haben dann doch mehr Props gegeben.
Hast du nicht gehört, ne? Ich drück nochmal.
Too easy, mate.
Too easy, mate?
Mate, okay.
Ja, mal gucken. Beim nächsten Mal gibt es vielleicht eine Herausforderung, weil ich glaube, die nächste Folge, die wir aufnehmen, hat 4 gemeinsame Filme, die wir vorher hatten.
Stimmt.
Also, das hat Potenzial zu einer zweistelligen.
Mhm.
zu einem zweistelligen Ergebnis. Gucken wir mal, wo es da landet.
Das stimmt, ja.
Schön.
Aber ja.
Lustig, Menschen, haben wir ja alle ähnlich viel Spaß gehabt mit dem Film. Ist ja geil.
Voll, ja.
Hätte ich nicht gedacht.
Ja, das ist auch so ein Ding, so wenn du die Filmreihe kennst, dann weißt du, okay,
man weiß ja auch,
ein bisschen, was man kriegt.
Einlässt,
ja, genau. Du weißt, es wird nicht richtig scheiße werden, sondern bist halt überrascht, wo der landet letztendlich.
Bist du denn Nora bei den Teilen davor auch in dem Bereich?
Oder ich kann mich nicht erinnern, leider. Auf dem Handy habe ich auch erst seit 2021 meine Kinolisten. Die anderen sind irgendwo in den Tiefen, Untiefen von Facebook.
Mhm.
Deswegen kann ich das jetzt nicht schnell nachgucken, leider.
Okay.
Ich habe die tatsächlich noch ausgedruckt damals, diese
ja, das war smart, weil, na, aber du lachst.
Weil die das irgendwann
eingestampft haben. Die haben irgendwann die Notizen eingestampft, ja. Und eine Zeit lang konnte irgendwie noch drauf zugreifen.
Richtig.
Und irgendwann, dann waren die aber komplett weg. Und ich habe es irgendwie nicht gebacken bekommen. Und wann war unser bestes Jahr? 2018 oder so, wo wir irgendwie so 80 Mal im Kino waren? Nee, 10. 2010 war unser bestes Jahr. Da waren wir wirklich 80 Mal ungelogen. Mhm. Wir waren teilweise 3 Mal an einem Tag im Kino.
Und bei Facebook-Notizen haben wir mal den Film eingetragen und dann klammern unsere Punkte.
Aber konnte man die dann nicht irgendwie digital exportieren?
Doch.
Ja,
aber halt nur einen bestimmten Zeitpunkt, bevor es abgeschafft war.
Ja, ich hab's verkackt.
Du hast diese Frist
sind alle
abgelaufen.
Weg.
Ich habe die vorher ausgedruckt und habe die gespeichert.
Das war klug von dir. Da hast du was Kluges gemacht, im Gegensatz zu mir.
Ja, deswegen konnte ich seit 2000 irgendwie meine Filme locken, weil davor hatte ich wiederum meine Hefte, wo ich immer so die Filme eingetragen habe.
Ja, du bist ja auch so ein kleiner
Listenfanatiker.
OCD-Dude. Du brauchst auch so ein kleines schwarzes Büchlein eigentlich, so wie hier.
Das stimmt.
McCall.
Roberto.
Ja.
Eigentlich müsstest du das mal umtragen von deinen Schulheften in so ein ansehnliches kleines Büchlein.
Werde ich machen. Guter.
Ja, aber das, ich meine, also er schreibt ja pro Jahr ein so einen Block voll.
Mhm.
Das ist mehr mit so einem kleinen Büchlein, dann müsste er jeden Monat mit einem neuen Buch ankommen.
Immer so ein fancy Moleskine.
Sind jetzt auch die letzten Seiten, guck mal, ich habe sogar nummeriert, mein Blog. In diesem Podcast, ja. Wie viel das ist.
Vor allem dieser Blog sieht auch aus, Alter.
Der hat eine Menge erlebt.
Der hat vor allen Dingen Krankheiten, hat der.
Sag mal.
Deswegen, du solltest dir mal, ich hole immer neue Bleistifte und dann schrappt er immer so an denen rum und die sehen ratzfatz total verheizt aus.
So Quatsch, ey. Der will dir das jetzt neuen Bleistift verkaufen. Den hat er schon in der alten Bude gehabt, vor 10 Jahren.
Es ändert aber nichts dran, dass ich nicht an den Dingern rumkratze. Das ist alles von dir, Alter.
Weil ich versuche, dich auszumachen die ganze Zeit hier. Das funktioniert nicht.
Ja, du brauchst eigentlich so einen Fidget-Ring oder
die
so brauchst Fair-Video du, an dem du
stimmt,
spielen kannst.
So ein Fidget-Spinner.
Ja. Ja. Willkommen im Jahre 2008. Ein Fidget-Spinner.
Nee, oder
bestimmt
so,
halt ein bisschen langsamer. Verkaufen.
So ein Haargummi, an dem du immer so schnippst, so ein bisschen. Sowas brauchst du eigentlich.
Ein Haargummi, an dem schnippst du. Also, okay.
So ein Jojo. Ablenkungsdingi.
Mhm. Ich könnte hier auch einfach einen Volleyball so gegen die Wand hauen, jedes Mal während der Aufnahme.
Ja, super.
Einfach so einen Medizinball die ganze Zeit an die Wand schmeißen.
Ja, klar.
Guter Plan.
Klingt richtig akustisch.
Ey, was meinst du, was du für ein Tier wärst, Alter, wenn du das jetzt 6 Jahre lang gemacht hättest?
Aber wäre ein bisschen, also du würdest, um die Technik würdest du dir schon ein bisschen Sorgen machen, wenn ich mit dem Medizinball
auf jeden Fall
also gegen die Wand
hantieren
würde während der Aufnahme.
Das würdest du vor allem auch nicht stundenlang machen, hier so über die Distanzen Medizinball an die Wand werfen.
Schwierig, ja.
Ja, aber du wärst ein übles Tier jetzt.
Ich wäre ein übles Tier, ja. Dazu ist es nicht geworden.
Ja.
Werde dir dann feststellen, wenn wir irgendwann wieder mit Video aufnehmen. Ich bin auch kein Tier.
Nee, und heute schick. Sieht auch niemand.
Heute
doch, du wirst
schick.
bestimmt irgendwelche Stories machen. Musst du ja. Hallo, ihr geht zu
zur
Zweitbesetzung von John Williams.
Nora macht bestimmt Stories. Die
ich
macht immer
Story.
Stories, wenn
Stimmt.
sie unterwegs ist mit mir.
Sehr gut.
Ich muss auch Story von dem Setting hier machen noch.
Alright.
Cool.
Freut dich auf die Stories. Freut dich auf diesen Podcast. Haben wir die Freitagsepisode mal über die Bühne gebracht.
Ja. Folgt bewegt Bildbanausen auf Instagram.
Unbedingt.
Gefällt mir.
Ja. Supportet den Scheiß. Ja,
ja Mann.
Lose.
Wie heißt und Steady. Patreon und Steady, was ihr macht.
Ja,
ne?
Mann.
Genau.
Los geht's.
Patreon und Steady. Richtig.
Gebt all euer Gold.
Gebt all euer Gold dem Banausen rüber.
Ey, dann riesen Dank an Nora, dass du dir heute wieder den Stress gegeben hast.
Danke, dass ich hier sein durfte. Es hat Spaß gemacht. Danke, dass ich Equalizer 3 geguckt habe und Sirens. Hätte ich beides sonst wahrscheinlich nicht getan.
Sehr cool. Ja, wenn du in Zukunft mehr guckst, darfst du auch öfter kommen. Ja, du musst ja immer.
Ja.
Kriegst ja kaum noch was irgendwie gelunzt.
Ja, ist schwer.
Ja.
Das Leben grätscht mir rein.
Tja, dann müssen wir wohl den Rhythmus beibehalten mit hier, Nora. Alle paar Jahre
Alle 3 Jahre komme ich.
Ja.
Naja, du könntest ja auch bei uns in die Liste gucken und da einfach so die 10-Punkte-Sachen rauspicken.
Mhm, stimmt.
So
das
als
eigentlich
Empfehlung
auch
quasi.
Ja.
Ja, ist ja nicht, dass es für sie auch 10 Punkte sind.
Nee. Aber man hat eine Ahnung, in welche Richtung das geht.
Ja, stimmt. Nora hat ja Listeneinsicht auf jeden
Fall. Na,
stimmt. Gute Idee, das mache ich.
Guter Plan.
Wunderbar.
Nice.
So.
Ha, I had fun.
Sehr gut.
Hat Spaß gemacht.
Spaß ihr macht, die ihr habt als solches.
Dann sind wir gespannt, ob wir auch Spaß haben bei der Vertretung. Und sind wir raus.
Es wird schon schön.
Es wird schon schön. vielleicht, Daumen sind gedrückt.
Ich meine, es ja, ist ja nicht, es ist ja nicht John Williams. Vielleicht macht er auch so ein paar Freestyle-Dinger und macht dann den Equalizer-Team vom dritten Teil oder so.
Ich glaube, jetzt kommt stattdessen Scott Storch oder was?
Kann schon sein, ja.
Es wäre schon auch ein bisschen lustig. Statt E.T. jetzt Lean Back, Alter.
Pidi Pablo.
Das wäre so hart.
Das wäre auf jeden Fall ein Schocker.
Ein paar Leute überrascht.
Wir lassen uns überraschen.
Mhm.
Ich berichte dann in der nächsten Aufnahme.
Sehr gut.
Bis dann.
Tschüss.
Tschö.
Bewegt Bild Banausen.